dann würden wir wieder anfangen. Ich muss eine kleine Programmänderung bekannt geben. Wir fangen mit Konstantin Gürcic an, weil Cornel Windins Präsentation muss dann nachher auf dem Apple laufen und auf dem Mac laufen und da braucht es einen Adapter. Und Silvia Keller ist den holen gegangen. Deswegen stellen wir um und ich darf Walter bitten, Konstantin einzuführen.
This is Konstantin, he's the number one. Okay. what can we say about Konstantin's work? I mean, everybody knows him, his work, etc. But I will read something which is very unjournalistic from his own website. He defines function in human terms, combining formal strictness with considerable mental acuity and humor. Each of his products is characterized by his careful research into the history of design and architecture and his passion for technology and materials. Known for pared-down pieces, Gürcic is often called a minimalist, but the designer himself prefers to speak of simplicity. I couldn't have said it better, so... But here's the man who's going to explain it himself.
Jemand müsste für mich den Fingerabdruck abliefern. Und ich bin jetzt sozusagen vor Cornell. Vielleicht passt es sogar besser, weil dann wir dreimal so im Thema bleiben. Meine Arbeit bezieht sich natürlich auch sehr stark auf den Bereich Möbeldesign, wie beim Alfredo und Ineke. Ich muss gestehen, ich habe die Einladung für die Veranstaltung heute Nachmittag etwas falsch verstanden. Ich habe keinen wirklichen Vortrag vorbereitet. Ich dachte, es geht nur um Hintergrundbilder einer kurzen Einführung und dann kommen wir ins Gespräch. Das heißt, ich habe keine Bilder...
So war es eigentlich gemeint, ja. Aber die anderen haben es falsch interpretiert.
Ja. Aha. Das heißt, ich habe keine Menge von Bildern dabei. 6 Stück sind es, glaube ich, die ich heute früh geschickt hatte. Und um also mich über die Zeit zu bringen, muss ich einfach mal anfangen zu sprechen über gewisse Dinge, die vielleicht relevant sind. Da war vorhin so eine Frage, die hat mir gefallen an den Alfredo und Alfredo hat sie nicht beantwortet. wie denn eigentlich wirklich diese Arbeitssituation aussieht und in der wir arbeiten und ich finde das ganz relevant. Also das Thema von heute ist natürlich Leidenschaft und Haltung, aber ich glaube auch dieser Begriff der Arbeitswelt kam vor und die Arbeitswelt ist für mich sowas viel Konkreteres. Also ich tue mich leichter, glaube ich, darüber zu sprechen als über meine Leidenschaft. Die Leidenschaft, die ist oft ein unheimliches Klischee und ich hätte eher Angst, über solche Dinge dann zu sprechen. Die Leidenschaft ist einfach dadurch belegt, dass ich überhaupt, dass wir alle so lange in diesem Job sind und es weiter sicherlich bleiben und die Arbeit geht nur mit Leidenschaft. Wie man sie erklärt, weiß ich gar nicht so recht. Ich habe jetzt hier eine Reihenfolge von Bildern, auf die ich jetzt versuche, einfach durch Sprache zu reagieren. Das erste Bild, das ist mein Name und ich habe das Foto mal gemacht in Taiwan. Da war ich in so einer ähnlichen Situation eingeladen am Taiwan Design Center, keinen Vortrag zu halten, sondern man hat mir auf diesen Zetteln Fragen auf die Bühne gebracht, die ich beantworten durfte. Und ich fand das eine wahnsinnig gute ganz schönes Format und eine sehr schöne Situation. Also das waren natürlich viele Studenten und Designer, professionelle Designer. Ich nehme an, das Publikum ist heute ähnlich gemischt und ich denke, es gibt da einfach Fragen, die ich vielleicht von mir aus schon anspreche, aber andere Dinge, die bitte dann gefragt werden sollen. Und dafür ist es bei mir mehr Platz, weil ich weniger Bilder zeige. Und ja, die Frage wurde mir natürlich übersetzt. die Fragen sind eigentlich so wie bei Ineke vorhin, die Frage nach ihrer Position als Frau im Design. Es gibt immer wieder auch die So ganz typische Fragen, die immer wiederkehren. Nach dem Traumprojekt oder wie wird man überhaupt berühmt und verdient man viel Geld? Solche Dinge, die wurden da also vorgetragen. Ich habe wirklich heute früh, bevor ich den Zug von München nach Linz genommen habe, habe ich die Fotos zusammengestellt und das rausgefischt, einfach um anzusprechen, dass mein Büro über 20 Jahre in München, vor 20 Jahren in München gegründet wurde, aber wir doch ziemlich viel international arbeiten. Nicht so international, wie das Bild suggeriert. Also Übersee ist wirklich der geringste Anteil. Ein bisschen arbeiten wir für japanische Firmen, Muji unter anderem. Ich habe Projekte in Taiwan gemacht, das kommt eher über persönliche Kontakte, die man dort hat. Nordamerika, so ein bisschen. Aber das wirklich internationale Geschäft für uns ist Europa, mit sicherlich einem Schwerpunkt Italien, weil in Italien die Möbelindustrie ganz, ganz stark ist und sicherlich auch für all die wir keine Italiener sind, so der erste Tür war überhaupt in echte Projekte, also mit der Industrie zu arbeiten. Die Italiener hatten überhaupt keine Scheu, uns zu engagieren, als wir jung waren und eigentlich keine Referenzen hatten. Ich habe damals in Deutschland gelebt, ich bin in England übrigens studiert und bin dann nach Deutschland gezogen und glaube ich auch aus Gründen meines Nachnamens, der nicht ganz eindeutig deutsch ist, haben viele deutsche Firmen mich überhaupt nicht dort geortet und es hat sehr lange gedauert, bis ich überhaupt angefangen habe, auch für deutsche Firmen zu arbeiten. Das mache ich teilweise heute, aber der Großteil ist immer noch im Ausland, Italien, Schweiz, Frankreich, skandinavische Länder. Das ist so, ich glaube, das ist so eine Realität dieser Welt, in der wir alle arbeiten. Mein Büro, jetzt komme ich auf diese Frage, die ich eben dann vom Alfredo wirklich selber wissen wollte, wie viele Leute arbeiten denn bei dir eigentlich? Und anscheinend haben wir Büros gleicher Größe inzwischen. Also ich habe 6 Angestellte bei mir im Büro, beziehungsweise es sind 5 Angestellte und einen Praktikant plus ich selber, also wir sind zu 7. Und das ist so ein Team, was mir gefällt von der Größe. Es macht einfach Spaß, so zu arbeiten. Ich habe früher ganz alleine gearbeitet, die ersten Jahre meines Büros, die waren alleine. Da saß man so am Tisch und hat ein Faxgerät gehabt und ein Telefon und so einen winzigen Computer. Und ich habe damals auch Dinge gemacht, die waren damals wichtig und die haben mir damals das Gefühl gegeben, auch genau das machen zu können, was ich wollte. Heute ging das nicht mehr. Heute habe ich das Gefühl, ich will ganz andere Dinge machen und so diese immerhin 20 Jahre, die dazwischen liegen, die tragen einen natürlich auch ganz woanders hin. Also die Projekte heutzutage sind größer geworden und komplizierter und schwieriger. Schwieriger, das meine ich wirklich so. Ich glaube, in den Anfangsjahren waren Dinge irgendwie für mich viel einfacher. Es gab eine klare Auslegung von dem, was ich tun wollte, weil das war sehr konditioniert dadurch, was ich tun konnte. Und heute sind die Möglichkeiten größer, die bei mir selber in meinem Büro, aber auch die der Industrie und natürlich auch durch die Referenz der anderen Projekte. Man ist irgendwie in so einem anderen Pool von Arbeit. Und ich finde es sehr viel schwieriger, sich dort irgendwie zu seinen Weg zu finden. Und das kommt, also das hat was mit Haltung zu tun natürlich, auszuwählen sehr stark, was will man eigentlich machen. Man lernt so die eigenen Möglichkeiten und Grenzen sehr gut kennen. Und ich glaube, das, was die Haltung sozusagen dann formt oder prägt, ist, wie viel man sich eben selber kennt und die Dinge macht, die man wirklich gut macht. Und inwieweit man sich auch immer wieder auch auf Abwege begibt und auf Abenteuer einlässt und genau diese Dinge auch macht, die man vielleicht gar nicht gut kann und an denen man auch unter Umständen scheitert. Und das passiert andauernd, ich glaube auch, da sind wir uns alle einig, die Quote der Projekte, die die wirklich so an die Öffentlichkeit kommen und für die man dann steht, das sind ganz wenige. Und ich finde die Quote inzwischen erschreckend. Also in meinem Büro sind wir einfach nicht effizient in diesem Sinne, der Menge der Projekte, der Menge der Energie und Leistung und selbst Kosten, wenn man so will, die also in diese ganze Arbeit einfließt und das, was am Schluss herüberkommt. Aber das meine ich gar nicht so negativ, wie es vielleicht klingt. Das ist einfach Teil der Realität. Und irgendwie findet man ja auch dann genau die Balance in dieser Realität. Also wie geht man dann damit um? Das ist Teil dessen, wie man so ein Büro führt, was ja kein reines Geschäft ist, also sondern irgendeine Art von, Alfredo hat es Privileg genannt, es hat schon was sehr Privilegiertes, wir arbeiten sehr frei, das gibt uns ein gewisses Privileg, aber natürlich auch hat man trotzdem Verantwortung, genau diesen Mitarbeitern gegenüber, die Teil des Büros sind und Teil dieser ganzen Organisation, ohne die ich überhaupt nichts mehr machen kann und auch nichts mehr machen möchte. Ich mag also dass das Büro inzwischen so groß ist. Es gibt mir Möglichkeiten, viele Dinge parallel zu machen, die mir Spaß machen, die mich interessieren. Also ich möchte nicht zurück dorthin, wo es mal einfacher war, was ich gesagt habe am Anfang, sondern eigentlich interessiert mich genau diese Situation von heute, die einfach auch ja so von mir gewählt ist, aber die immer noch, also nach 20 Jahren, immer noch wieder so ein Kampf bleibt und immer auch viele ungewisse Faktoren beinhaltet und Zweifel und nicht wissen, wie man eigentlich so Fragen beantwortet, ja, wo willst du denn eigentlich hin? Also was ist ein Fünfjahresplan? Ich fand deine Antwort, ich hätte auch keine andere geben können. Man kann keinen Fünfjahresplan aufstellen. Ich weiß nicht, was im Januar passiert oder morgen. Die Projekte kommen sehr, sehr, vielleicht muss ich es anders erklären, und ich glaube, ich kommen gleich mal zum nächsten Bild, nämlich das, was wir machen, das ist ja nicht irgendwie losgelöst von und so in so der Künstler oder der Designer in seinem Atelier oder Elfenbeinturm, der irgendwas gestaltet. Nein, Industriedesign fängt immer irgendwie mit einem Dialog an, also mit dem Dialog eines Herstellers, eines Kunden. Kunde klingt so nach einer klaren Rollenverteilung, also der gibt was in Auftrag und kriegt was und wir liefern das. Ich glaube, diese Beziehung ist komplexer und viel schöner eigentlich, viel persönlicher. Und das Bild eigentlich illustriert das ganz schön. Das ist also der ältere Herr. Rechts ist Eugenio Perazza, das ist der Gründer und auch irgendwie der Kopf hinter der Firma Magis, die viele von Ihnen kennen. Das ist einer dieser typischen italienischen Möbelfirmen, für die wir arbeiten, der ganz wichtig auch war für mein Büro in den letzten Jahren. Das ist jemand, der extrem viel weiß, selber eine unheimliche Leidenschaft hat in dem, was er tut. Überhaupt also seine Firma nicht gegründet hat, um damit sicher nicht als Businessmodell gegründet hat, sondern aus einer puren Leidenschaft, einem Interesse an Möbeln auf der einen Seite und Design, und zwar explizit Industriedesign auf der anderen Seite. Er ist interessiert daran, wie kann man Möbel industriell herstellen. Und so arbeitet eine Firma wie Magis mit vielen kleinen externen Büros. Ineke arbeitet für Magis, du arbeitest für Magis, Jasper Morrison, Stefano Giovannoni, Mark Newson, Burolex. Es ist eigentlich erstaunlich, wenn man so eine, wenn man das Profil von so einer Firma anschaut, wie, was für eine Bedeutung eigentlich von dieser relativ kleinen Familienzelle irgendwo in Norditalien ausgeht. Heute Abend gibt es einen Vortrag von Rolf Fehlbaum und Vitra ist so an einem ganz anderen Ende der Skala. Also man muss sich Magis und Vitra als wirklich ganz, also im Sinne dessen, was dahinter steht, als Industrie und Größenordnung, Power auch, das sind fast unvergleichbare Einheiten, aber eigentlich geht es um genau dieselbe Sache. Es geht um Möbel, es geht um Industrie, es geht um auch diese geteilte oder diese Leidenschaft dafür, die man teilt, die Fehlbaums und Perazzas mit den Designern teilen, aber auch mit Leuten wie Cornell Windlin und Fotografen. Und es ist eine sehr komplexe Industrie, ist eine sehr komplexe etwas sehr Komplexes. Es ist nicht so, es ist eben überhaupt nicht nur zweidimensional. Der eine will was, der andere gibt das. Es verzweigt sich bedeutet natürlich gerade in diesem, wenn es in der Industrie um kreative Prozesse geht, dann sind die Aufgabenverteilungen auch gar nicht so klar abgegrenzt. Der Designer entwirft Möbel, ist aber auch schon Teil überhaupt der Konzept- oder Ideenfindung. Also im Sinne von, das kam auch bei dir vor, Alfredo, diese Vorstellung von Briefing. Es gibt keine Briefings in dieser Form von Industrie. Es gibt den Dialog, man lernt sich kennen, man spricht, man arbeitet zusammen, bestenfalls über Jahre und arbeitet konstant zusammen und bleibt konstant im Dialog und spricht eigentlich sowieso immer über Dinge, über neue Technologien oder über Typologien, die einen interessieren, über Dinge, die man gesehen hat, die einen begeistern. Und daraus entstehen eigentlich Projekte. Und dieses Bild hier, das ist irgendwo bei Magis in der Firma, die sitzen da eine halbe Stunde östlich von Venedig. Und da sitzt man auf diesen Vassili-Stühlen. Und eigentlich es ist so ein Tag, so ein Treffen, so eine Arbeitssitzung ist so ein Tag, den man irgendwie zusammen verbringt. Das Mittagessen ist ein riesen Programmpunkt. Und ansonsten werden Dinge drunter und drüber und untereinander und durcheinander besprochen, die irgendwie anstehen. Es kommen andere Menschen hinzu und meistens atmen diese Treffen aus in riesigen, also in einem Durcheinander von Diskussionen. Aber genau diesem Moment oder so einer Energie von auch unheimlicher Kreativität und Arbeiten, wo Arbeiten eben nicht bedeutet, am Schreibtisch zu sitzen vor dem weißen Blatt Papier, sondern Arbeit entsteht genau aus so einer Situation heraus. Und das, glaube ich, haben die Italiener wie keine andere Kultur im Design verinnerlicht und eigentlich auch mitgeschaffen. Dass das Design tatsächlich so was sehr Prozesshaftes hat und nicht und Aufgaben, natürlich gibt es die Experten für einzelne Bereiche und wir sind die Experten für das Design, das ist ganz klar. Und es gibt den Ingenieur und es gibt den, der sich um die Produktion kümmert und jemanden, der sich um die Montage und die Verpackung und das Lager kümmert. Und das sind alles irgendwie Experten, aber in dem Prozess, in dem wir uns hier auf so einem Bild wiederfinden, da läuft das alles irgendwie zusammen und ist scheinbar chaotisch, aber andererseits auch genau die Form, die es ermöglicht, dass Dinge wirklich geschaffen werden. Diese komplexe Situation, die ich beschrieben habe, die ist eigentlich... Ich verweise jetzt immer auf das, was ich vorhin gehört habe. Die Ineke hat es vorhin gesagt, so wenn man sich vorstellen würde, was das eigentlich bedeutet, diese Arbeit, vielleicht hätte man es nie gemacht. Und ich glaube, wenn man sozusagen Projekte wie die Entwicklung von einem Möbel, also eigentlich was ganz scheinbar Einfaches, wenn man sich das so so auslegen würde, als ne, welche, was sind die ganzen problematischen Aspekte von Möbeldesign und Möbelproduktion und Möbelfunktion und Möbelrecycling und Transport und all diesen Dingen. Ich glaube, wir würden alle nichts mehr tun, weil die Situation eigentlich in sich verfahren ist und unheimlich schwierig geworden ist. In all diesen Aspekten, also Design ist wahnsinnig schwierig. Es wird immer schwieriger, weil es immer mehr Referenzen gibt, immer engere Spielräume, die man überhaupt findet. Und ich glaube, wir suchen natürlich die Freiräume als Designer. Und ich glaube, nicht nur die wir hier vertreten sind. Der Designer ist schon irgendwie Autor. Es ist jemand, der eine eigene Haltung zu dem hat, was er tut. Er ist nicht nur Dienstleister. Er ist jemand, der eigene und zwar auch sehr subjektive Entscheidungen trifft. Und dafür sucht man natürlich Freiraum, den man ausfüllen kann. Und diese Freiräume werden scheinbar immer enger. Aber andere Themen werden eben gleichfalls gewichtig, nämlich Kosten, Investitionen, die Materialien, die man verwendet, warum und mit welcher Ökonomie, wie kann diese Rechnung überhaupt aufgehen, Dinge heutzutage zu produzieren und auch unserem eigenen Anspruch danach gerecht zu werden, dass diese Dinge, die wir in die Welt setzen, dass die irgendwie so ihren Platz haben und dass die richtig sind für heute. Ich glaube, wir sind sehr angreifbar. Also Sie könnten mir drei Fragen stellen, die würden meine Objekte komplett zerlegen, wenn sie zu sehr zu genau danach fragen, wie wir mit diesen wichtigen Fragen umgehen, nämlich Nachhaltigkeit und Ökologie und Ökonomie. Ich glaube, die Lösung ist nicht, gar nichts mehr zu machen, und die Lösung ist auch nicht, immer nach der Perfektion zu trachten, weil die ist fast unmöglich, daran würden wir einfach scheitern. Das heißt, ich glaube, eine Lösung ist immer noch mit all dem Bewusstsein und der Verantwortung und dem Verstand trotzdem diese Projekte zu machen. Design ist eine Form von Evolution. Das heißt, alles, was wir tun, ist eigentlich nur wieder ein Beitrag in der Diskussion, die danach auch natürlich weitergeht und weiterführt. Ich glaube, wir können durch einzelne Projekte immer wieder so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass irgendwie die Diskussion am Leben erhalten wird und dass das Projekt oder dass die Arbeit weitergeht, dass man sich weiterentwickelt, dass man Dinge weiter verändert und Sie merken schon, jetzt fehlt mir irgendwie der Faden meiner Bilder, aber ich kommentiere vielleicht gerade mal das Bild hier, das ist oder geh nochmal hierhin zurück, das ist irgendwo in Italien in der Planung, in der Entwicklung, in dem Stadium von Prototypenentwicklung auf Grundlage von dem Entwurf, den wir wahrscheinlich gemacht haben. Und das ist vergleichsweise sehr viel später in dem Zyklus dieser Zusammenarbeit mit einer Firma, nämlich hier war ich irgendwann mal bei der Produktion dieses Stuhls, den ich entworfen habe für Magis, Chair One. Diese zwei riesigen Blöcke, das sind die Werkzeuge, mit denen der Stuhl also aus denen der Stuhl sozusagen geformt wird. Die Investition für so ein Werkzeug ist enorm. Ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, es waren damals, ich glaube, es waren ca. 400.000 Euro, die diese beiden Stahlblöcke kosten, das ist speziell geschmiedeter Stahl, gehärteter Stahl, wird gefräst. Was man nicht sieht in so einem Block, sind die ganzen Kühlkammern und so weiter, die überhaupt das Abspritzen vom Aluminium möglich machen. Aber Das ist eine Investition, die der Hersteller machen. Bitte? Die übernimmt der, ja. Wenn er sich dazu entscheidet, und das ist so, ich glaube, man muss, es ist so einfach, auf die Industrie zu schimpfen oder manchmal zu denken, ach, die sind so zauderig und zu langsam und zu unflexibel, aber ich glaube, so eine Investition für am Schluss einen kleinen Stuhl macht deutlich, was eigentlich am Schluss schon auch an, also es gibt eine gewisse Verantwortung, die das ganze Projekt mit sich bringt, und deswegen ist Design immer auch unheimlich in so eine Realität eingebunden. Ich glaube, damit haben wir als Designer sehr viel zu tun. Auch das war heute früh schon vorhin schon besprochen, dass es vielleicht nach außen hin und durch die Glanzwelt der Magazine so scheint, dass alles nur sozusagen so also dass das Design sich nur so um sich selber dreht und die großen Designer im Grunde nur ihre Freiheit auslesen. Ich glaube, ich bin zum Beispiel ein sehr großer Fan und Bewunderer von Philip Stark, der vielleicht der ist, der immer am meisten irgendwie in der, bitte? Nee, ich meine, der steht am meisten in der Kritik. Also es ist so einfach, den Stark immer wieder zu kritisieren als jemand, der viel zu viel produziert und eigentlich so Dinge produziert, die nur so eine Art von Selbstdarstellung sind. Und das stimmt nicht ganz. Der Stark ist jemand, der unheimlich gut weiß, was die Industrie kann und was wie sie funktioniert. Und der einfach intelligent ist damit, wie er sozusagen mit diesen Elementen umgeht, wie er sie sicherlich auch für sich nutzbar macht, aber wenn wir ehrlich sind, hat der Stark wie kein anderer Designer die letzten 20 Jahre unserer ganzen materiellen Kultur mitgeprägt, und zwar überhaupt nicht schlecht, sondern mit sehr herausragenden Dingen, und das sieht man, viele andere Designer und andere Firmen motiviert, ermutigt haben und inspiriert haben zu wunderbaren Sachen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Stark komme, aber das Foto, ich wollte eigentlich mit diesen Bildern einen ganz kurzen Abriss geben, jetzt schweife ich unheimlich aus und das ist schlecht, weil ich mich irgendwie verliere. Das Foto wäre sozusagen dafür gestanden, dass natürlich Produktion in der Industrie teilweise von Maschinen gemacht wird, aber zu einem großen Teil immer noch auch sehr manuell. Besonders in der Möbelindustrie ist so die Montage von Hand immer noch ein Riesenthema, was auch man nicht wegrationalisieren kann. Deswegen sind Standorte dieser speziellen Industrie immer noch auch dort, wo geschulte, erfahrene Leute solche Dinge montieren können. In Italien zum Beispiel. Das hier ist jetzt die Montage dieses Stuhls, den ich eben gezeigt habe in der Produktion. Hier wird er jetzt sozusagen zusammengebaut und schließlich verpackt und über unglaubliches System von Logistik dann an die abgelegensten Orte der Welt gerät. Ich hatte vor kurzem einen Vortrag vorbereitet und wirklich vorbereitet und habe mich in der Recherche dafür mit Firmen wie Magis und Vitra und Planck unterhalten, was wirklich Zahlen sind die so eine Logistik belegen können. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Und ich kann nicht nachschauen, weil das nicht mein Computer ist. Magis als winziger Hersteller. Do you remember what I said in Lisbon?
Sure, I have short memory. No, about the figures.
Matis
ist eine Firma, die haben so einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro. Das ist eine eher kleine Firma, die aber über 3000 Kunden beliefern. Und jetzt verliere ich meine Erinnerung, in wie vielen Ländern, aber das war eine unglaubliche Zahl, also die einfach belegt, was sozusagen von hier diesem Warenhaus in Norditalien, was da ausgeht, an Organisation und Logistik und natürlich auch wiederum Kosten. Also wir können als Designer Dinge entwerfen, die industriell hergestellt werden. Dann werden sie aber unter Umständen konfektioniert oder manuell montiert, müssen verpackt werden, gehen von irgendeinem Ort in die Welt aus, in großen Schachteln, Kartonschachteln voller Luft, wenn zum Beispiel ein Stuhl nicht stapelbar ist. Das ist so ein sehr, sehr einfaches Beispiel, um zu belegen, wie eigentlich diese Realitäten unseren Entwurfsprozess eigentlich in viel weitere Dimensionen begleitet als nur die schöne Form oder auch nur die Funktion, dass man auf diesem Stuhl halbwegs sitzen kann. Wir müssen heutzutage mit ganz anderen Dingen, das heißt es ist eigentlich ein spannender Teil der Arbeit, dass man gerade in der Zusammenarbeit mit diesen kleineren Firmen, die so transparent sind, die einen wirklich mitnehmen in all diese Bereiche, die am Schluss relevant sind für den gesamten Zyklus von Produkt oder Industrieprodukt zu betrachten. Ich glaube, das ist mein letztes Bild. Dann gibt es natürlich den Stuhl, der da irgendwann fertig ist und der eben mit dem Pappkarton in die weite Welt geschickt wird und dann irgendwie so ein Eigenleben lebt, was man kaum beeinflussen kann, wollte ich sagen. Natürlich gibt es die Firma mit ihrer Distribution, die einen Teil davon leistet, aber wer am Schluss den Stuhl kauft und aus welchen Gründen und wie lange sowas dauert und welche Stückzahlen verkauft werden, all das sind Dinge, die kann man immer nur mutmaßen und man kann sich nie sicher sein. Dieser Stuhl hier, ich glaube, als wir den entworfen haben, haben wir sowieso nicht daran gedacht, dass der überhaupt produziert wird. Es war eigentlich ein Projekt eher als eine Form der Recherche oder des Dialogs mit einer Firma und zu sehen, wie arbeitet man zusammen und wie man arbeitet fast besser zusammen, wenn man sich diesen Druck des Erfolgs erstmal nimmt und so anfängt zu arbeiten. Und daraus ist ein Resultat entstanden, was die Firma, weil sie einfach diesen Typ Eugenio Perazza als Kopf haben, der überhaupt keine Angst kennt und zu allen Schandtaten bereit ist, der hat das Projekt so weit getrieben, dass wir wirklich diese Werkzeuge gebaut haben und das Projekt produziert haben. Und ich kann mich erinnern, auf der ersten Messe, auf dem dieser Stuhl präsentiert worden ist, waren die Reaktionen sehr gemischt, sehr, sehr verhalten, manche irgendwie, sagen wir, interessiert einfach daran, dass irgendjemand irgendwas gemacht hat, was man überhaupt nicht versteht, also wie man das, wie es dazu kommen konnte, so ungefähr, und kann man da überhaupt drauf sitzen und ist das ein Produkt, ist das fertig oder fehlt da sozusagen noch der Rest? Ich glaube, der Stuhl ist dann... Nach 4 Jahren, also ich glaube, wir haben 4 Jahre an so einem Stuhl gearbeitet, bis er wirklich in Produktion war. Und wirklich in Produktion war 2004, jetzt sind es 5 Jahre später und jetzt irgendwie gerade fängt es an, dass der Stuhl so eine Eigendynamik bekommen hat, dass man das so, abgesehen von den ersten Affectionados oder Enthusiasten, die den Stuhl vereinzelt gekauft haben, dass man ihn plötzlich sieht in Restaurants oder Bars oder Büros. Und die Stückzahlen, ich kann Ihnen das auch belegen, dass die Stückzahlen heute sind circa, die verkaufen circa 800 von diesen Stühlen im Monat. Das ist immerhin gar nicht so wenig, wenn man sich die vorstellen würde, auf einen Haufen und sozusagen auf einer Palette da in diesem Lager 800 von diesen Dingen gehen jeden Monat raus in die Welt. Jetzt habe ich genau das gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte, nämlich viel zu lange zu reden, und ich wollte eigentlich die Bilder nur sozusagen als Anstoß nutzen, um auf so ein paar Themen zu sprechen zu kommen. Also mein Büro, diese Zusammenarbeit mit den Firmen, wie das ausschaut eigentlich, Entwicklung mit den Ingenieuren in den Werkstätten, in den Fabriken, die Produktion, auch das, was das bedeutet, die Werkzeuge, die Investitionen, auch sowas wie Lagerhaltung und wo kommen diese Sachen eigentlich her? Und dann das Eigenleben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt Fragen, die mich erleichtern aus dem...
Ich finde es einfach sehr wichtig zu verstehen, dass es eben so verrückte Hersteller, so Persönlichkeiten gibt und ohne die so etwas gar nicht möglich wäre und eben auch 400.000 investiert, Risiko eingeht. Also ich denke, wir leben sehr stark, viele von unseren Themen, die wir arbeiten, sind so verrückt und dann komm, wir probieren das.
Ja, verrückt sind sie natürlich nicht, aber sie sind so, aber es ist eben genau diese Leidenschaft und auch etwas sehr, also vielleicht anstatt verrückt ist es was nicht einfach nur rational ist. Also, und ich denke, das gibt es Gott sei Dank in unserem Bereich immer wieder, und die paar Firmen, die es gibt, die sind so wertvoll, die muss man gut behandeln und sicherstellen, dass die weiter überleben. Und die muss man auch, also jetzt, ich weiß, hier sind sicherlich viele Designer, aber sozusagen auch als Konsument oder als Nutzer von solchen Sachen muss man diese Firmen unheimlich unterstützen und tatsächlich loyal sein solchen Firmen gegenüber, die ganze Entwicklungsarbeit leisten und tragen. Und immer irgendwie die Entwicklung weitertreiben. Ich will mich jetzt nicht über Kopien auslassen, das ist so ein ganz anderes Thema, aber finde, es ist eine unheimliche, ich habe größte Bewunderung für all die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, was die tatsächlich leisten, um überhaupt diese Produkte möglich zu machen.
Du hast gesagt, du willst nicht von Kunden reden, aber ich glaube, für mich funktioniert es eigentlich auch so, dass ich nur eigentlich mit Leuten zusammenarbeiten kann, wenn es auf einem persönlichen Level funktioniert. Und dann ist es fast ziemlich schwer, um zu sagen, du bist der Kunde und ich arbeite für dich. Es geht fast nicht, ohne dass man zugleich nach ein gleiches Ziel geht. Doch.
Im Englischen das Wort Client ist viel weicher und viel eigentlich schöner. Also Client, glaube ich, sagt man schon. Vielleicht liegt es einfach an dem deutschen Wort. Der Kunde ist irgendwie so. Also ich bin der Kunde ist König und ich bin Kunde in einer Autowerkstatt, wo ich das Auto hingebe und dann will ich keine Kreativleistung, sondern nur, dass das alles wieder funktioniert. Ich glaube, diese Beziehung, die in der überhaupt eigentlich alles liegt, also die, und das kann man an der Designgeschichte ganz genau ablesen, dass eigentlich die großartigen Dinge, die Sachen, die wir bewundern, die entstehen aus dem Dialog zwischen dem Designer, zum Beispiel Eames und Herman Miller. Und bei Herman Miller Hermann Miller ist nicht nur so ein Schriftzug auf dem Dach von einem Gebäude, sondern das sind bestimmte Menschen dort gewesen, die diese Firma irgendwie gegründet haben oder vertreten haben und diesen Prozess mitgeführt haben. Aber der Designer wiederum ist genauso wichtig für die Unternehmen. Also nicht ohne Grund arbeiten diese Firmen mit kleinen Büros wie unseren, mit externen Büros, weil auch das für sie so eine Quelle ist von Anregungen und Ideen, natürlich auch zum Teil Dienstleistung und Arbeit. Also es ist ja nicht so, dass wir nur, und das ist ein riesen Klischee und ganz falsch, dass wir nur Skizzen auf so eine Zigarettenpackung machen, sondern, also ich glaube, was wir heutzutage als Designbüros leisten, ich sehe das sogar sehr kritisch, ist sehr viel, also wird immer mehr dadurch, dass wir durch die Werkzeuge, den Computer, so viel mehr leisten können, wird uns auch all diese Verantwortung zugeschoben, sozusagen in den Schoß gelegt, die ich nicht unbedingt will. Die alten Bilder von Magistretti, der hatte so einen Ingenieur in einem weißen Kittel am Zeichenbrett in seinem Büro stehen, der hat so saubere technische Zeichnungen gemacht, die wurden aber dann zu einem Modellbauer gegeben. Der Modellbauer hat eine sehr wichtige Rolle darin gespielt, wie man solche eben zweidimensionalen Zeichnungen also interpretiert und umsetzt. Und das wurde dann besprochen mit dem Prototypenbauer, der wie auch so ein, eigentlich auch ein, so ein ganz kreatives Glied in der Entwicklungskette ist, der irgendwie die technische Seite irgendwie mit in das Projekt eingebracht hat und so weiter. Heutzutage sind Projekte oft viel zu schnell, das Unangenehme an den Möglichkeiten, die wir durch den Computer haben, und also es sind Möglichkeiten, ich will den Computer keinsterweise missen, aber das Unangenehme ist, dass einfach durch den Computer tatsächlich bestimmte Fachkräfte wie so eliminiert werden. Die Firmen, viele Firmen, auch gute, auch solche, die ich mag, haben gar keine Ingenieure mehr bei sich sitzen oder keine Modellbauer mehr. Warum nicht? Weil wir das dann machen können. Und wir machen es, weil es uns irgendwie interessiert und weil man in diesem Prozess drin ist, aber es ist eigentlich, manchmal wird es zu, es ist, übersteigt es eigentlich das, was wir wirklich gut können oder was uns abhält von anderen Dingen. Und eigentlich ist die Aufteilung, die Teamarbeit, das Zusammenspiel unterschiedlicher Köpfe und Erfahrungen und ist viel wertvoller, als dass man irgendwo alles so bei sich bündelt und alleine macht.
You have a question.
Yeah. Eine andere Richtung bezüglich des Eigenlebens, der Produkte. Also wenn man dann in die Welt hinausgeht und dann begegnet man seinen Produkten plötzlich. Und was passiert, wenn sie vielleicht nicht richtig behandelt werden? Gibt es dann irgendwie so einen Wunsch einer Befreiungsaktion, seine Produkte aus falscher Umgebung, falscher Haltung oder so weiter?
Nee, überhaupt nicht.
Oder lässt man es los und dann passiert, was immer passieren mag?
Nee, ich glaube, also es eigentlich ist es erstmal.
Was ist das gemeint? Konstantin auf Befreiungsaktion.
Yeah, but this is also a strange thing and maybe also a question. Like, this is Konstantin's prototype he made like a year and something ago. It's and the chair was launched this year by Magis. This is a 360 degrees chair. And if you look at the prototype, and if you look at the finished product, it's like, you know, it's like day and night. It's completely different. So, what happened in between? And also, it's a very short notice of making a product, I think, like not even a year.
Von hier zu einem Produkt gab es tatsächlich ein Jahr, aber davor gab es 4 Jahre absoluter Frustration an anderen Entwürfen, die irgendwie die Vorlage von dem sind. Und man kann fast behaupten, und davor gab es nochmal, kann man 10 Jahre rechnen an im Studium von anderen Dingen, die alle natürlich irgendwann so auf so einen Punkt sich so destillieren und dann weiß man, aha, das ist das, was man will. Also die eine Produktentwicklung ist natürlich, irgendwie kann man es in den Zeitraum fassen. Das ist so an so einem Nachmittag entstanden, oder? Ganz am Anfang, aber danach kommt ein Jahr und dann steht es auf der Messe, aber davor liegen bestimmt 10 Jahre andere Projekte, die alle damit zu tun haben. Mhm. Aber nochmal, ich glaube, ich wollte nochmal auf diese Frage beantworten, weil die, also wenn man Produkte irgendwo sieht, ist natürlich, eigentlich ist es immer toll. Und man begegnet den Produkten nicht falsch, so dass man denkt, ui, der macht da was mit meinem Ding, was ich nicht will. Ich glaube, das wäre extrem schlimm, wenn ich so denken würde. Im Gegenteil, ich glaube, es ist eher so, auch die. Ich bin froh irgendwann, dass die aus dem Haus sind, dass die nicht mehr, dass die sozusagen Produkte dann tatsächlich ihr eigenes Leben haben. Und eigentlich kann man nur im Positiven staunen, was Menschen in die Dinge interpretieren, die ich vielleicht selber viel enger, viel verkrampfter gesehen habe. Und dieses so Objekte sich so zu eigen machen, also Dinge besetzen oder auch in einer kreativen Form umwandeln. Oder sie aus einem bestimmten Kontext in einen ganz anderen bringen. All das ist nur eher eigentlich Inspiration und wäre nie, nie also Staunen oder Schock.
I have another question.
Ich glaube, wir sollten langsam.
Just one second. You have 2 shows this autumn, one in Serpentine, London, and one in Chicago. But the Serpentine is quite special, I think. Could you tell me what you're going to present there?
Ja, also Walter spricht 2 Ausstellungen an. Chicago ist eine Einzelausstellung meiner Arbeit. Und Serpentine Gallery in London ist ein Kunstmuseum im Hyde Park in London. Haben mich gebeten, eine Designausstellung dort zu kuratieren. Der Titel der Ausstellung heißt Design Real. Also real wie in real. Es ging mir darum, eben in diesem eigentlich Kontext der Kunst Design zu zeigen, was sehr real ist, nämlich Industrieprodukt ist und aus der Welt, die wir, also aus unserer Welt eigentlich kommt. Aber das Kunstmuseum den Raum oder die Möglichkeit bietet, diese Dinge wirklich so aus ihrer Realität so zu entheben, und ich stell sie sehr wohl auf den Sockel, sehr bewusst und auch mit viel Freude, weil gewisse Dinge, irgendwie gehören sie natürlich, zum Beispiel ein Roboterarm, der gehört irgendwie in die Fabrikation von einem Auto, und wenn man ihn aber einfach in so einen neutralen Raum stellt, ist die Betrachtung von so einem Ding eine ganz andere, und die gefällt mir, und auf die setze ich eigentlich diese Sicht auf die Dinge, so wie, ich finde, die Kunst hat die Freiheit, sehr unkommentiert zu bleiben. Wir gehen in ein Kunstmuseum, sehen sehr komplizierte, sehr komplexe, anspruchsvolle Dinge, und sie sind meistens relativ unkommentiert. Das bedeutet, wir sind aufgefordert, Dinge zu interpretieren oder uns wirklich darauf einzulassen. Wenn man in ein Designmuseum geht und Designprodukte im Designmuseum anschaut, dann stehen die vielleicht auch auf einem Sockel, aber daneben ist so eine riesige Tafel, wo alles draufsteht, warum und wieso und aus was und von woher. Und ich wollte mal diese Information einfach wegnehmen von dem Objekt und die Betrachtung sehr, sozusagen sehr, 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 sehr direkt und sehr ungehindert auf die Produkte ziehen. Es gibt aber eine 2. Ebene dieser Ausstellung, und dann bin ich fertig. Das ist eine Website, die wir speziell bauen für diese Ausstellung. Und auf der Website ist natürlich diese ganze Information, weil ich nicht sagen möchte, dass der Roboterarm nur schön ist und da in der Ausstellung steht wie eine Skulptur, sondern es gibt sehr wohl ganz viel Information und dann in dem Sinne sogar viel mehr Information, als das Designmuseum über diesen Roboterarm sagt. Sondern die Website kann irgendwie YouTube-Videos zeigen von einem, gibt's so in Japan hat so ein Roboterhersteller so ein Nudelrestaurant gebaut, wo die Köche sind, die Roboter, also das sind so gelbe Roboter, die so diese Nudelsuppen machen. Und all sowas sieht man und also eben so eine laterale, also so eine Information zu diesen Objekten, die aber nicht nur linear ist, also was ist das, wer hat es gemacht, sondern dann in die totale Breite gehen kann, ganz assoziative Dinge mit einbezieht, Dinge, an die man da einfach denkt oder so wie, und das Internet ist das einzige Medium, was das zulässt irgendwie. Einfach so ein, das ist wie so ein Reservoir von allem Möglichen.
Was ist die Eröffnung?
Die Eröffnung ist am 25. November.
And we're all invited.
Yeah.
Als Studierende wäre es interessant zu wissen, wie man denn am besten zu einem Praktikum kommt, bei Ihnen oder Ihren Kollegen.
Das können wir ja nachher. Also eigentlich muss man sich bewerben bei mir, ganz offiziell.
Ja, davon gehe ich. Aber gibt es gewisse Kriterien oder nach welchen wählen Sie dann aus?
Leidenschaft.
Ja, genau. Ja. Okay. Gut.
Das ist zu allgemein eigentlich, die Frage kann ich, glaube ich, so nicht beantworten.
Also wir haben nochmals eine Pause, beziehungsweise am Ende der Vorstellung würde ich mich direkt nach den Kriterien erkunden. Gut, ich darf an dieser Stelle oder muss unterbrechen, weil wir noch eine Präsentation haben. Danke vielmals. Und wir würden jetzt, wenn das die Überspielung geklappt hat oder klappen wird, zur Cornel Windling kommen.
That was a full hour. It was a full hour talking?
No way.
Yeah.
Kleine Umbaupause.
Eugenio nervös auf dieser ersten Messe, wenn es das war, verhalten oder nicht? Nimmt ihr das cool?
Kann man den nicht ablesen, der ist so undurchsichtig. Der würde das, glaube ich, auch nie ehrlich sagen. Ja. Aber der ist jetzt ein so ehrlich. Aha, ja. Der ist aber schon auch ehrlich.
Du sei schon so wippisch.
Ja.
I read that you're born in Krishna.
Yeah.
It has a
nice name.
It has a relationship with Belgium. Our most beloved queen in 35 died.
Yes,
with
that's
the king,
right.
With the king at the wheel.
That's right,
they have,
that's right.
They have, that's so there's a connection to
Belgium. There's Belgium. A chapel.
Yeah, there's a chapel there. on the lake.
That's super funny. Oh, fuck.
Ja, gut, dann darf ich auch hier kurz einführen. Es ist jetzt dadurch, dass wir da umgebaut haben oder umbauen müssen und Konstantin hat es vorhin eigentlich ganz gut gesagt, ist vielleicht die Dramaturgie noch besser. Cornel ist so etwas einerseits wie ein Kontrapunkt, ist ein Grafikdesigner Und auf der anderen Seite war es mir ganz wichtig, dass dieser Nachmittag nicht nur jetzt von Industriedesign geprägt ist. Das hat auch damit zu tun, wie ich die Situation in Österreich wahrnehme oder auch insbesondere jetzt lokal in Linz. Mich hat das unglaublich überrascht, wie separiert die Bereiche hier behandelt werden, wie wenig sich die Leute über die Sparte hinaus interessieren, wie wenig Austausch es gibt, sondern es gibt, zu Beginn hat jemand mal mich gewarnt in Linz, was so das allgemeine Publikum betrifft, und gesagt, weißt du, das ist dann so hier, da gibt es Leute, die gehen ins Landestheater und die gehen nur ins Landestheater. Und dann gibt es solche, die gehen ins OK und die sind aber nur im OK. Und dann gibt es auch solche, die gehen ins Lentos und die sind dann wirklich, was vielleicht noch im Freundeskreis, aber nur im Lentos. Und jetzt hat, glaube ich, im Kulturhauptstadtjahr wirklich was stattgefunden, wo dieses Publikum deutlichst aufgemischt wurde, vor allem da, wo es ein neutrales Territorium gibt. Und ich verstehe den Kepler-Salon auch so als neutrales Territorium. Und auf der anderen Seite finde ich es ungemeinst wichtig, dass man Design eben nicht bloß in diesen Spuren anschaut. Und deswegen bin ich sehr glücklich gewesen, dass Cornell zugesagt hat, hier auch seine Arbeit zu zeigen, weil das, was Leidenschaft, Autorschaft, Haltung bedeutet, ich kenne niemanden im Grafikdesign, der das so explizit auf eine sehr, sehr eigenwillige Art und Weise verkörpert und darum mit denselben Regeln etwas über die Arbeit, über die Voraussetzung der Arbeit zu sagen, haben wir ihn eingeladen. Cornel Windlin hat seine Ausbildung als Grafikdesigner in Luzern absolviert, in der Schweiz, an einer kleinen, sehr, auch wiederum sehr besonderen Schule, also nicht in Zürich, ist dann nach London gegangen, hat lange in London gearbeitet, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, und ist dann zurückgekommen und hat ein eigenes Studio in Zürich. Wir kennen uns auch ein Stück weit aus der Arbeit damals am Museum für Gestaltung und seither in anderen Kontexten. Wir haben uns viel aneinander gerieben auch. Und ich freue mich auf deine Präsentation.
Im übertragenen Sinne.
Ja.
Okay, ja, vielen Dank. Für mich gibt es auch verschiedene Berührungspunkte hier. Eines sind die Arbeiten mit Martin, die für mich eine wichtige war, als ich 93 in Zürich mein eigenes Studio aufgemacht habe. Er war der Erste, der mir damals die Möglichkeit gegeben hat, für einen Auftraggeber in Zürich in der Schweiz zu arbeiten. Daraus ist dann eigentlich eine jahrelange Zusammenarbeit geworden, die man wirklich als fruchtbar und damals wahrscheinlich auch in gewisser Weise als richtungsweisend bezeichnen kann, im Zusammenhang mit Vermittlung von Ausstellungen oder von kulturellen Inhalten, der medialen Vermittlung. Der andere Bezugspunkt ist Rolf Fehlbaum, der heute Abend, glaube ich, sprechen wird hier. Eigentlich auch ein Grund für mich, hierher zu kommen, um sich nochmal anzuhören, was er offiziell so erzählt. Ich habe noch nie einen Vortrag gesehen von Rolf Fehlbaum. Ich bin sehr gespannt, was er erzählen wird. Und dann ein dritter Bezugspunkt ist eigentlich diese Ausstellung, auf die sich diese Veranstaltung hier bezieht, die mir ehrlich gesagt nicht bekannt war vorher. Ich habe vor zwei, drei Stunden erstmal den gewichtigen Katalog gesehen, der jemand hier Nickel zugesteckt hat für 1,50 Euro. Und da wieder habe ich natürlich gesehen, die Verbindung zu gewissen Programmpunkten von Martin Hellers Arbeit im Museum für Gestaltung damals. Also spreche ich jetzt eigentlich von Beziehungen und ich werde hier nicht eine Arbeitspräsentation machen. Es ist mir eigentlich immer unangenehm. Ich habe nichts anderes getan, als meinen Desktop ein bisschen gefiltert, verschiedene E-Mails abgegraben und habe das alles zusammengeschmissen. Da hat es Arbeiten drunter von mir, da hat es aber auch ganz andere Dinge, die aber alle ganz konkret etwas mit meiner Arbeit zu tun haben. Ich will das jetzt nicht mehr weiter kommentieren. Das hat alles mit allem zu tun und alles ist aus einem anderen Zusammenhang in einen anderen geschmissen worden und wird jetzt hier nochmal anders gezeigt. Darf aber wahrscheinlich gewisse Rückschlüsse auf meine Person und meine Arbeit geben. Möchte ich von Beziehungen sprechen eigentlich? Martin hat mich eigentlich gefragt, über Haltung und Leidenschaft zu sprechen. Das sind so recht pathetische Begriffe eigentlich. Sie sind aber auch wichtig. Also ich habe jetzt gemerkt, als ich mir notgedrungenerweise ein bisschen Gedanken machen musste und ein paar Notizen zu meiner Arbeit, dass ja sehr viele solche Arbeitsprozesse fast ein bisschen wie ferngesteuert laufen. Also, dass man sich eigentlich nicht jeden Tag natürlich fragen muss, was ist eigentlich meine Haltung und warum mache ich das eigentlich und warum mache ich so nicht anders. Vieles läuft automatisiert, instinktiv und ist aber natürlich trotzdem Ausdruck eines gewissen Wertesystems oder einer Verhaltenspolitik. Und wie die Dinge dann zum Schluss aussehen, als die Produkte, die ich eben herstelle, das sind viele Printprodukte eigentlich, nicht nur, aber sehr viele, die für meine Partner und Auftraggeber, wie man das nennen will, immer nur Zwischenprodukte sind oder Produkte auf dem Weg zur Vermittlung. Für mich selber sind sie aber das Endprodukt eigentlich. Also das heißt, für mich haben sie eine andere Wichtigkeit in dem Zustand, in dem sie sind, weil da hören sie eigentlich für mich auf. Natürlich gehen die dann weiter und hinaus und wirken dann vielleicht oder werden verkauft oder bringen die Leute zu irgendwelchen, motivieren die vielleicht oder informieren sie, unterhalten sie vielleicht sogar. Aber für mich selber ist das eigentlich das Ende. Das Ende ist in dieser medialen Position. Und das ist natürlich ein Problem, weil das ist bis zum gewissen Grad unter Umständen auch ein Interessenkonflikt eigentlich. Das heißt, damit dieser Konflikt nicht entsteht, ist es wichtig, dass zu Beginn einer solchen Arbeitsbeziehung eigentlich die Rollen definiert sind und dass Missverständnisse, begriffliche Missverständnisse und überhaupt Missverständnisse ausgeräumt werden können, weil sonst keine Basis für eine Zusammenarbeit gegeben ist. Und natürlich ist dann eigentlich die Beziehung zwischen diesen beiden Akteuren entscheidend. Und in meiner Karriere, die jetzt auch schon länger dauert, habe ich gemerkt, dass eigentlich diese Beziehungen immer entscheidend waren. Sogar so, dass die Beziehung mit einer Person, die Funktionsträger war innerhalb einer Firma, einer Institution oder wo immer, so entscheidend war, dass mit dem Weggang oder der Veränderung dieser Situation oft auch die Arbeitsbeziehung dann sich verflüchtigt hat oder man hat einfach gemerkt, dass man nicht mehr so richtig miteinander kann. Bezeichnenderweise habe ich eigentlich für das Museum für Gestaltung nach Martins Weggang nur noch, glaube ich, ein einziges Mal gearbeitet mit katastrophalen Resultaten. Ein zweites versuchtes Mal wurde dann abgebrochen, nachdem man gemerkt hat, dass man eigentlich nicht zwar einander ganz gut will, aber einander nicht versteht und vor allem ganz andere Erwartungen hat aneinander. Ich spreche jetzt ganz bewusst eigentlich. Also ich glaube, es sind recht viele Studenten hier oder Leute, die in der Ausbildung sind oder vielleicht erst gerade beginnen mit ihrer Arbeit. Ich spreche jetzt vielleicht ganz dezidiert über diese Anfänge vielleicht so. Also Probleme des Anfangs und der Definition der Rolle. Natürlich ist meine Situation inzwischen anders. Das heißt aber nicht, dass sie problemfrei ist. Aber die Probleme sind andere Probleme. Also es sind die Probleme der Definition der Rolle oder des eigenen Tuns. Wer bin ich? Was tue ich? Was kann ich für sie tun? Und was möchte ich nicht tun? Und worauf möchte ich bitte auf keinen Fall festgelegt werden? Und so weiter. Das ist nach wie vor immer noch so. Und das ist auch so, dass das ist nach wie vor immer noch ein Thema, wird es auch weiterhin immer sein. Und ist insofern interessant, weil weil einen das eigentlich auch immer wieder herausfordert, für sich genau zu formulieren, wo man mit der eigenen Arbeit eigentlich hin will. Es klingt vielleicht alles ein bisschen kompliziert und sehr anstrengend. Es läuft aber eigentlich recht automatisch ab. Wo war ich? Bei der Definition der Rolle. Ich weiß nicht, ob es Grafikdesigner hier hat oder ob ich so weit gehen will, dass ich vielleicht meine oder diese Funktion, wie ich es mir vorstelle, hier erklären muss. Natürlich geht es eigentlich anhand von einem konkreten Arbeitsprozess am einfachsten. Trotzdem glaube ich aber, dass das dann zu stark in eine Art, in eine spezialisierte Richtung geht. Grundsätzlich glaube ich, ist es so, dass ich mit der Entscheidung, eine Art medialer Gestalter zu sein, Mediengestalter zu sein, eine gewisse Rolle akzeptiert habe oder mich eine gewisse Rolle interessiert hat, und das ist die einer Art Mittlers. Ja. Wenn ich jetzt zugehört habe diesen verschiedenen Produktdesignern, dann sind die natürlich auch alle in Auseinandersetzungen und sich gegenseitig beeinflussenden Arbeitsprozessen. Sind aber, glaube ich, im Endprodukt ihres Tuns eigentlich dann doch irgendwie die alleinigen, die Schöpfer eigentlich. Ne? Also Konstantin kann dann sagen, das ist mein Stuhl, ne? Obwohl da ganz viele andere Leute dran gearbeitet haben und so weiter. Aber es gibt ein konkretes Endprodukt, das als solches eben diese eine ikonische Stuhl von Konstantin Gütschitsch ist. In dem Arbeitsbereich, in dem ich drin bin, gibt es wie ganz verschiedene Interessensphären, die übereinander gelegt werden wollen. Und ich glaube, mein Interesse daran ist eigentlich ich bin interessiert eigentlich daran, dass ich diesen Austausch oder diese Konversation mit einem Gegenpart auf der anderen Seite führen kann. Das finde ich sehr interessant. Und ich finde es auch interessant, dass dieser Inhalt sehr stark voneinander divergieren kann. Das kann in einem Fall zum Beispiel jemand sein wie Rolf Fehlbaum, also ein Produzent für Möbel. Es kann aber auch ein Künstler sein, der eine ganz andere Anlage hat, ein ganz anderes Problem oder ein ganz anderer Wunsch, wo sich auch eine ganz andere Art der Zusammenarbeit ergibt. Es kann ein Magazin sein, es kann ein Museum sein, es kann sehr viele verschiedene Problematiken oder Themenbereiche geben. Das heißt, dass man auch eigentlich immer wieder in eine andere Situation kommt, sich mit anderen Dingen auseinandersetzen muss, auch mit anderen Funktionsweisen, wie etwas, als was etwas, was man herstellt zum Schluss, wie das da, welche Realität das dann zum Schluss hat. Und dabei ist es auch so, dass dieses Endprodukt nicht unbedingt, wie ich jetzt eben sage, nur so ein Zwischenglied oder ein Vermittler sein soll, also konkret ein wegzuwerfendes, ephemeres Teil, ein Flyer, ein Plakat, ein Magazin, das irgendwann, oder eine Zeitung, das irgendwann wieder nicht mehr ist. Das kann auch andere Formen annehmen. Also. Und je nachdem, wie man seine Rolle eigentlich definieren kann, wird es einem oder gelingt es mir, eine unterschiedliche Art des Autorseins oder des Mitautorseins zu finden. Also einerseits ist da eigentlich immer so eine Art Kunde und Auftrag, also ein von außen an mich getragenes Problem irgendwelcher Form. Also jemand, der etwas will. Daneben ist gibt es eine Art Publikum, eine Öffentlichkeit, die etwas soll. Dazwischen haben wir eine Art Produkt oder ein Problem oder etwa ein Produkt, das kann ja irgendwas sein, das muss nicht unbedingt eben etwas manifest Physisches sein. Das könnte ja auch eine Idee sein, es muss nicht unbedingt ein materielles Ding sein, das da irgendwo verschoben werden soll oder vermittelt werden soll. Und dann gibt es mein eigenes Interesse, meine eigene Lust, mein eigenes Gärtchen und meine eigene Entwicklung, meine eigene, wie soll ich dem sagen, ich selber eigentlich. Ne? Und ich glaube, ich würde mal sagen, dass meine Kunst eigentlich darin besteht, diese verschiedenen Sphären so übereinander zu legen oder miteinander zu verbinden, dass dadurch eine Art Spannung entsteht oder Schwingung. Und dass dadurch vielleicht eine Art Mehrwert entsteht bei dem Ganzen. Das heißt, dass wir zum Schluss nicht nur eben eine Gebrauchsgrafik X haben, die irgendwie schön ist oder gut ist, sondern etwas, das für sich selber in mindestens meiner Wahrnehmung darüber hinausgeht und etwas Eigenes wird. Das ist ungefähr so ein bisschen eine Art Modell. Je nachdem, wie die verschiedenen Akteure gelagert sind, verschiebt sich das natürlich auf gewisse Arten und Weisen. Es gibt nicht immer ein kommerzielles Interesse dahinter, auf beiden Seiten nicht. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Interessen, die zusammenkommen. Und es gibt auch verschiedene Methoden der Kollaboration. Eigentlich. Also, das ist ja nicht recht wichtig. In all dieser Arbeit irgendwie versuchen zu verstehen, was die Situation ist, wo das herkommt, was es ist, was es sein könnte, und dann irgendwie auch zu überlegen, was es sein könnte oder was es sein müsste. Und um nochmal auf die Beziehungen zurückzukommen, ist es eben meine Erfahrung, dass das am besten diskutiert ist zwischen wenigen Teilnehmern einer solchen Diskussion, das heißt, und möglichst direkten. Das heißt, nicht in irgendwelchen Kommissionen, nicht in irgendwelchen Ausschüssen, nicht in irgendwelchen Sitzungen mit 14 Leuten, wahrscheinlich meistens auch nicht mit 4 Leuten, sondern möglichst direkt zwischen Leuten, zwischen Beteiligten, die entscheidungsfähig sind, handlungsfähig sind, und je nach Organisation auf der anderen Seite ist das dann also konkret zum Beispiel bei einer Zusammenarbeit mit einem Künstler ist das ganz klar, dann sind das 2 Leute. Bei einer Firma mit Vitra, im Idealfall ist es zum Schluss sicherlich Rolf Fehlbaum, der dann in seiner eigenen, mit seiner eigenen Autorität und seiner eigenen das wirkungsvoll eigentlich diesen Dialog führen kann. Ich habe mir eine kurze Notiz gemacht zu diesem Vortrag von Rolf Fehlbaum, die unter dem Motto stehen wird, Good Design is Good Business, und habe mir dazu überlegt, dass das wohl sein mag. Die Frage für mich ist aber eigentlich, was ist es sonst noch? Dass es gutes Business ist, ist für mich eigentlich nicht unbedingt zwingend das Wichtigste, obwohl auch ich natürlich als Grafiker, wie die anderen hier, auch Kleinunternehmer sind, die in ihren Funktionen als Designer eben auch Unternehmer sind, also eigentlich die nicht nur einfach Gestalter sein können, sondern die eben auch Verhandlungen führen müssen, die viel unterwegs sind. Interessanterweise, als ich Konstantin vorher getroffen habe, hat er mir als erstes erzählt, dass er irgendwas ändern muss und weniger reisen muss und so weiter. Das war eine interessante Diskussion insofern, dass ich bei mir selber die gleichen Probleme habe, jetzt weniger mit dem Reisen, aber mehr mit dem Kommunizieren, das heißt mit Schreiben und Beantworten von E-Mails und so weiter, dass letztendlich der Raum, bei dem man sich wirklich um das kümmert, was man eigentlich am besten tut und was eigentlich entscheidend ist für die Arbeit, mit zunehmender Zeit eigentlich sehr viel enger wird und sehr viel kleiner wird. Ich wollte für mich auch noch ich fand die Präsentation dieser drei Gestalter vor mir sehr, sehr interessant, muss aber eigentlich für mich selber konstatieren, dass in meiner Wahrnehmung dieses totale Durchdringen aller Lebensbereiche mit Design und designten Produkten eigentlich zu einer Art Überdruss geführt hat. Also eigentlich lässt sich jeder Lebensaspekt mittlerweile anhand von bereits getroffenen Designentscheidungen betrachten oder noch zu treffenden. Mein Schluss ist, dass wir eigentlich damit nicht unter zu schlechtem oder falschem Design leiden, sondern vor allem unter zu viel penetrantem, zu viel unnötigem, zu vielen Äußerungen, die eigentlich praktisch alles, die alles verstellen und alles irgendwie zukleben. Wenn ich das jetzt vielleicht mal nicht so stark auf Produktdesign anwenden will, sondern vielleicht auf Mediendesign, dann wäre vielleicht die beste Illustration ein Samstagabend versuchen, Fernsehen zu schauen, ist mittlerweile ein dermaßen eine dermaßen deprimierende Erfahrung für mich geworden, dass ich das eigentlich mir gar nicht mehr antun kann. Bis bis zu einer gewissen Zeit konnte ich das vielleicht noch als eine Art Sozialstudie oder als auch mit einem gewissen ethnologischen Blick, konnte man sich das noch irgendwie interessant finden, im Sinne von, es kommt nicht so, was man anschaut, sondern wie man es anschaut. Mittlerweile ist es aber für mich eine hochgradig deprimierende Erfahrung eigentlich. Jetzt kann man sich fragen, was das mit Design zu tun hat. Es hat sehr viel mit Design zu tun, weil es sind alles komplett absolut durchkomponierte, durchgestaltete Programme, die von außerordentlich intelligenten, geschulten Leuten gemacht werden, die aber in einer derart zielgerichteten, zynischen Art operieren, dass einem eigentlich praktisch die Luft wegbleibt. Ich sage das jetzt eigentlich so eine Art als Metapher für ein größeres Problem, das ich für mich sehe. Und damit ist eigentlich auch schon gesagt, dass ich als Designer in dieser Landschaft drin, wenn ich weiterhin operativ sein will, und das bin ich und das will ich auch, natürlich die Luft irgendwie dünn wird. Das heißt, es wird in einer so stark Design dominierten Landschaft, Kultur, Gesellschaft, wird es bis zu einem gewissen Grad sehr anspruchsvoll oder sehr, sehr, sehr schwierig, diese Arbeit mit einer gewissen Wertevorstellung vielleicht zu machen. Schlicht weil die Mechanismen, um zu dieser Arbeit zu kommen, sich in dieser immer besser organisierten Designwirtschaft oder immer besser organisierten Wirtschaft eigentlich, kann man sagen, wegführt eigentlich von den Formen und von Resultaten, die im Sinne, wie ich sie vorgezeichnet habe, interessant sein können. Das heißt, es sind konkret, sage ich jetzt mal, nach Penetranz und Reichweite austarierte Produkte in jeder Hinsicht, die es schwierig machen, überhaupt sich damit noch befassen zu wollen. In den letzten 4 Wochen zum Beispiel sind in der Schweiz, glaube ich, die drei größten Zeitungen, die qualitativ hochstehende, die mittlere und die großen Zeitungen, sind alle neu gestartet worden. Was ich recht interessant fand, weil das sind ja eigentlich vor allem sind ja nicht nur typografische Übungen, sondern es sind auch Maßnahmen, wie man überhaupt Informationen filtert, wie man sie strukturiert und wie man sie wieder neu vermittelt. Dabei ist aufgefallen, dass ich glaube, in allen dreien sehr viel weniger Inhalte vermittelt werden, also weniger Inhalt produziert wird oder einfach weitergegeben wird. Und es fällt auch auf, dass eigentlich die Tonlage, der Tonfall, die Art der Information, die tatsächlich aufbereitet und weitergegeben wird, und die Dichte der Information, die Tiefe vielleicht auch, enorm abgenommen haben. Und natürlich ist es nichts Neues, und natürlich ist das auch, konnte man das von vornherein schon bereits lange absehen, dass Publikationen, die auf Werbeeinnahmen setzen, dass die in dem Moment natürlich ein Problem haben, wenn diese einbrechen, und dass die dann zu drastischen Maßnahmen ergreifen müssen. Lustigerweise haben sich aber alle eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo Sie eigentlich wirklich große Probleme haben, gedacht, dass es mit einem neuen Design, mit einem neuen Auftritt und mit einem teilweise radikal überarbeiteten Auftritt ein neues Gewand geben können und neue Leser finden können. Was dabei schon bei der recht oberflächlichen Analyse klar wird, ist, dass eigentlich das Design zwar scheinbar wichtig ist, dass der Inhalt aber da darunter nicht nur qualitativ leidet, sondern eben auch deutlich viel weniger wird.
Wollen wir mal versuchen, zwei, drei Fragen
überzusetzen? Ja, klar. Ja.
Wenn ich hier vielleicht ansetzen kann, ich glaube, du bist eigentlich der Einzige, der jetzt von dem anderen Design spricht, von den Bildern, die auftauchen, überall um dich herum sind und deine Arbeit irgendwie beeinträchtigen oder die Luft dünn machen. Das hat niemand von den anderen so formuliert. Konstantin hat nicht gesagt, er leidet an der Menge der unglücklichen, schlimmen Stühle. Mhm. Und du zeigst ja eigentlich auch Bilder, von denen fast bin, eigentlich wäre es ein Quiz zu sagen, was ist von dir? Und was ist der Rest rundherum und warum beschäftigt dich das oder warum beeinträchtigt es dich oder warum treibt es dich? Ist das so? Also leidest du eigentlich unter dieser Überfülle oder unter den schlechten Dingen wie jetzt dieses missglückte oder etwas banale Zeitungsredesign, was dann uniformer macht deine Medienlandschaft? Und warum sagst du nicht, ich habe mein eigenes Spielfeld und darauf spiele ich?
Ja, das ist natürlich tatsächlich so. Es geht mir eigentlich, das mit der dünnen Luft betrifft mich eigentlich nicht unbedingt, aber ich finde, ich habe in der Zeit, in der ich jetzt in der Schweiz arbeite, oder in der Schweiz ansässig bin, ich arbeite recht wenig in der Schweiz, aber habe ich mir diesen Raum geschaffen und der ist eigentlich, den muss man sich natürlich immer wieder auch verteidigen vielleicht, weil man muss den irgendwie definieren. Man darf aber nicht vergessen, dass die Produkte, die ich eigentlich herstelle, wie gesagt, dass die eben diese, wie soll ich sagen, diesem Spannungsfeld ausgesetzt eigentlich. Ne?
Die sind ja auch kürzer, oder?
Ja.
Die anderen, Konstantin redet von 4 Jahren und dahinter sind 10 Jahre. Und natürlich kann man sagen, deine 10 Jahre irgendwo hinten dran, die haben auch zu dem und dem Produkt was beigetragen. Aber dennoch, als Grafiker arbeitest du ja in ganz anderen Zyklen. Musst viel rascher und was tun. Und wie gesagt, den Stuhl, den Konstantin vorhin gezeigt hat, um gerade bei dem Beispiel zu bleiben, den wirft man ja nicht weg. Aber irgendein Folder vom Schauspielhaus Zürich jetzt, was gezeigt hast, der wird entsorgt nach 3 Wochen.
Ja, das ist ja in der Anlage, also das weiß ich, ne? Das ist ja nicht so, dass ich, das beklage ich ja nicht, ne? Also das ist ja auch klar, das wird in dem Moment Teil meiner Arbeit, in dem er entworfen ist, und dann wird er vielleicht als konzeptionelle Arbeit oder so kann ich den, ist der behauptet und dann ist das gesehen und damit hat sich das dann eigentlich. Ne? Es ist aber, also wenn du nochmal zurückkommst auf die dünne Luft, dann also geht es natürlich immer darum, seine Partner zu finden, mit denen man arbeiten kann. Das ist wahrscheinlich bei all diesen Leuten nicht anders. Ne? Es geht darum, wahrscheinlich diese Bedingungen zu finden. Ich sehe, glaube ich, dass in dem Bereich, in dem ich arbeite, dass da schon gewisse Mechanismen zu greifen beginnen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke an 1993 zum Beispiel, bin ich aus England gekommen, wo ich eigentlich vor allem nur hochgradig kommerziellen Zusammenhängen gearbeitet habe, da aber relativ große Freiheiten hatte und im kulturellen Bereich da sehr viel enger gedacht wurde und sehr viel strenger. Und als ich in die Schweiz gekommen bin, war das eigentlich genau umgekehrt. Da gab es eigentlich fast keine kommerziellen Kunden und für die war das nicht relevant, was ich gemacht habe. Die hatten dafür keine Verwendung. Dafür gab es diese Räume innerhalb einer gewissen kulturellen Szene, was auch eine andere Problematik ist, Nischen und so weiter da sein. Aber es gab dieses Spielfeld, das weißt du ja sehr gut. Du warst ja einer dieser Ermöglicher oder diese Leute, die das auch für sich genutzt haben. Und in diesem Feld, glaube ich, da ist viel verloren gegangen, glaube ich. Da sind plötzlich Marketingkonzepte aufgetaucht und da mussten plötzlich Dinge irgendwo mitgedacht werden oder ausdiskutiert werden, die meines Erachtens nahe am Schwachsinn waren eigentlich. Und auch mit entsprechenden Resultaten dann. Ne? Das hat dann oft zu Auseinandersetzungen geführt. Und also wenn ich jetzt einfach von den letzten paar Jahren spreche, dann hat es so eine Art Flurbereinigung gegeben, natürlich zum Beispiel in dem Bereich. Das heißt, das ist nicht mehr diese Spielwiese, die es mal war. Und da bin ich auch nicht der Einzige, der das spürt. Also das ist für alle eigentlich das Gleiche. Und da gibt es Leute, die das mitspielen wollen oder können. Und aber die anderen, glaube ich, also diejenigen, die ich jetzt mal würde ich sagen, die für diese Szene in der Schweiz oder in Zürich, die da tatsächlich, ich sag dem jetzt mal, relevante, aktive Arbeit machen, die sind auch nicht in diesen Bezügen mehr drin. Ne? Die müssen auch alle schauen, wo sie eigentlich ihre Möglichkeiten finden.
Gut, darf ich vielleicht nur als Regel jetzt, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde und wir hatten uns vorgenommen, dass wir dann nochmals auftun. Die vier sind alle hier vorne, wir müssen uns dann nicht mehr umgruppieren und ich würde vorschlagen, dass die Fragen, die jetzt kommen, sich sowohl darauf beziehen können, wie aber auch nochmals, was wir ja eh schon getan haben, auch auf die bisherigen Vorträge bzw. Diskussionen nochmals Bezug nehmen können. Für diese letzte Runde. Jetzt, Julian Inecke war rund. Silvia, bist du zuerst, Inecke?
Nein, ich frage mich nur, weil du hast gesagt, die Newspapers, die haben sich geändert. Da habe ich gedacht an meinem dicken Buch. Ich frage mich eigentlich, ob es heutzutage möglich ist, um so ein dickes Buch auszubringen mit so viel Text, dass die Leute lesen wollten. Ich glaube, es ist fast auch unmöglich, um 30 Jahre später so ein Buch aufzubringen, das noch so, das wäre vielleicht auch total anders aussehen, mit viel mehr Bilder und Lesstext. Und
ja, das kommt schon auf den Text drauf. Natürlich,
kommt es auch. Aber ich habe mir das plötzlich so abgefragt.
Meinst du, deswegen hat es nur 1,50 € gekostet?
Nee, aber das war interessant. Keine Bildung. Für den einen ist es totale Kult, für einen anderen ist es total Scheiß, natürlich. Das ist auch noch ein Ding. Ja. Aber, naja, ich habe mir das nur gefragt. Nur, dass ich heute aussehe.
Silvia hat noch eine Frage?
Na, mir hat das nur, was Sie gesagt haben, daran erinnert an Umberto Eco bei den Streichholzbriefchen, wo er meint, irgendwie, er kauft nur Produkte, die er nicht kennt, weil die, die er kennt, die müssen ihn beim Fernsehen gestört haben. Und was ich mich frage, ist so, wie sieht aber nun dieses Design aus, das bricht? Also welches Design muss es dann sein, wenn es genau das bricht, eben, dass es entweder zu schön ist, dass es zu kultiviert oder was weiß ich, dass es zu sehr geplant ist, dass eben so störend ist. Wie sieht denn ein Design aus?
Also, das kann ich so nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass für mich meine Situation sich in diesen vielleicht 15 Jahren, wo ich da arbeite, so geändert hat, dass vielleicht am Anfang glaube ich, so Begriffe wie Befreiung und Erfindung wichtig waren. Das hat auch damit zu tun, das war ungefähr so Ende 80er, Anfang 90er, also war so wie so ein Paradigmenwechsel vielleicht. Dass jetzt eigentlich von mir aus gesehen überhaupt nicht das Thema sein kann. Also, weil alles so hochgradig sensibilisiert ist dafür, dass du eigentlich damit gar nichts mehr erreichen kannst. Du kannst dich einfach nochmal einreihen in den Kanon und auch nochmal mitsingen. Oder du kannst irgendeine gewisse Celebrity Card spielen und zur Celebrity werden. Das heißt, das ist auch natürlich für alle, glaube ich, ganz wichtig. Also ich kenne eigentlich keinen Produktdesigner, der nicht berühmt ist, weil die anderen kenne ich nicht. Also die müssen ja auch berühmt werden, weil sie sonst, Design war ja immer auch schon da, ne? Das Glas war ja schon immer ein Glas, niemand hat es gemacht und das war der Designer, nur hat er niemand gekannt. Nur wenn das Glas von Alfredo Häberle ist, dann kann ich das auch als Glas verkaufen. Ne? Und der Häberle hat einen Auftrag dafür und die Firma kann es und so weiter. Und so funktioniert das. Und das wissen wir alle und das ist auch das ist der Weg. Aber das ist eine Möglichkeit, dass du dich positionierst. Ich glaube, du musst wahrscheinlich diese Position finden.
Mhm. Eine andere Frage noch? Mhm.
Ja, es wurde früher das Thema der Zeit angesprochen und dass das eben im Design, also im Möbeldesign und im Grafikdesign verschieden abgestimmt wurde. Mich interessiert jetzt aber grundsätzlich eher, welche Rolle die Zeit eigentlich spielt. Also wenn man mit seinem Client jetzt so am Überlegen ist, also kommt es öfter vor, dass man sich mehr Zeit wünscht, mit seinen Produkten noch selbst irgendwie weiterzuarbeiten, oder ist es eher so, dass man sich wünscht, dass die Produkte so schnell wie möglich wegkommen von jemandem?
Ich glaube, die Frage muss so pauschal gefragt werden, kann aber so pauschal nicht geantwortet werden, oder? Es kommt unheimlich auf das Projekt an. Es gibt so Projekte, die also meistens hat man so das Gefühl, man hat nicht genug Zeit, aber das liegt nicht so sehr am einzelnen Projekt, sondern einfach an der Fülle auch von Dingen, die man macht und die sich überschneiden und überlagern. Und ich habe heute früh in der Zeitung so eine kleine Glosse gelesen darüber, wie man, und das wurde als Studentensyndrom beschrieben, dass man immer man macht die unwichtigen Dinge zuerst, um sich viel Zeit für die wichtigen Dinge zu lassen, aber genau das funktioniert natürlich nicht, weil man verbaut sich all die Zeit, die man braucht, eigentlich um die wichtigen Dinge zu tun, indem man erstmal die unwichtigen Dinge erledigt. Man macht sich selber was vor. Also ich glaube, dieser Zeitfaktor ist sowieso total relativ und extrem subjektiv. Und ich glaube, das Ideale gibt es nicht. Man braucht einerseits den Druck, glaube ich, immer. Und andererseits den Freiraum. Und irgendwo dazwischen. Es gibt manchmal so Projekte, da hat man so das Gefühl, das stimmt alles. Es ist dann wie so eine Konstellation, die sich ergibt, dass alles greift wirklich mal ineinander. Es gibt es ganz selten, wenn es passiert, spürt man das unheimlich und es gibt einem so ein Gefühl von extremer Genugtuung und Erfüllung auch. Aber meistens rennt man irgendwie der Zeit hinterher oder ist immer so eine. Aber das liegt nicht daran, dass ein Projekt 2 Jahre lang dauern darf oder nur 3 Monate. Das ist nicht der Faktor. Der Faktor ist die Komplexität all dessen, was da drumherum ist. Also das.
Auch wenn jetzt immer so davon die Rede ist, dass man dass hier jetzt kein modisches Design vertreten wird, aber ehrt man sich auch mal, dass man einfach hinter der Zeit ist oder dass man vielleicht, wenn man einfach 2-3 Monate vorher die Sache jetzt auf den Markt gebracht hätte oder die Idee an die Öffentlichkeit gebracht hätte, dass man damit vielleicht, dass man dann selbst mehr Genugtuung damit gehabt hätte, weil einfach in der Zwischenzeit jemand anders genau dieselbe Idee publiziert hat.
Ja.
Also, ich glaube, es gibt viele Designbüros, die haben Angst vor den Kopien oder dass man, also man lässt niemand rein, weil ja, weil man das Gefühl hat, oh, der geht nachher ins Designstudio und macht das sofort. Also ich denke, wie komplex heute Design ist, haben wir alle, glaube ich, verstanden. Und ich glaube nicht, dass eine Idee bei jemand anders genau die gleiche kommt, weil es ist die Zusammenarbeit mit einer Firma, es ist der Prozess und das ist so komplex geworden, dass ich eigentlich an etwas Gleiches gar nicht glaube. Oder schon während dem Studium eigentlich, dass, weil wir sind so individuell gesteuert mit dem Kunden und das entsteht das, was entsteht, oder in diesem Mix aus 6 Faktoren.
Ja, aber zugleich denke ich, ist auch sehr lustig zu hören, dass so ein Stuhl schon 4 Jahre hier ist und jetzt wirklich, dass so die Zeit hat auch eine andere Rolle darin. So ein Stuhl, die dann nach 5 Jahren fängt, vorher natürlich auch, aber fängt an, so total anders zu verkaufen, als wenn es das gleich in die ersten Monate. Das geht auch, das ändert sich immer.
Ja, ich denke, dass es schon Design gibt, also ich sage auch für meine Sachen, die sind, ich habe auch schon mit dem Rolf Hellbaum diskutiert, weil ich nicht mit dem Vertrag einverstanden war und er meinte, ja, die Dinge müssen sich sofort verkaufen, weil bei den Royalties die Prozente dann nach ein paar Jahren zurückgehen und ich habe gesagt, ich unterschreibe den Vertrag nicht, weil ich finde, die Royalties müssen immer gleich bleiben. Weil meine Produkte, ähnlich vielleicht wie bei Konstantin, im zweiten oder dritten Jahr wirklich gut laufen oder sich verkaufen. Und ja, ich glaube, es gibt Produkte, die einfach Zeit brauchen, weil man vielleicht so ein Stuhl für den Konstantin ist sowieso klar, oder? Das ist einfach Avantgarde, ein Stück weit, oder? Also es ist, man schockiert die Leute mit so etwas und das braucht einfach Zeit oder Verständnis auch. Oder? Das deine Sachen zum Teil auch. Das, man muss es vielleicht verstehen. Nein, man muss es wissen. Ja, ja, das gibt es. Also deine Grafik, Cornell, ist auch so. Also, natürlich war Museum für Gestaltung der Ort, man konnte experimentieren, sowohl mit den Ausstellungen wie mit der Grafik. Und klar, die Funktion von einem Plakat ist schon die, möglichst viele Leute ins Museum zu locken. Aber
ja, ist nicht so gut in den ersten 2 Jahren dann.
Ja, genau. Ja. Aber ich denke, dass die Aufmerksamkeit, die deine Plakate hatten, eben auch funktioniert haben. Und, ja.
Aber ich glaube, das ist nicht eine Frage für den Designer so stark, das ist, glaube ich, eher eine Frage für jemanden, der das vermarktet oder der das betreibt oder der das herstellt, wahrscheinlich. Ne? Der will das natürlich genauer wissen. Ich glaube, der Gestalter, würde ich jetzt mal sagen, wenn er eben nicht so auf Bestellung etwas in der Art produziert, ne? Wie es jetzt gerade irgendwie vielleicht so laufen könnte, der folgt ja eigentlich seiner eigenen Spur und seiner eigenen Recherche und entwickelt seine Dinge aus dem heraus, was er bereits gemacht hat. Und da spielen dann vielleicht diese 2-3 Monate nicht so eine Rolle. Also ich glaube, das terminiert man da nicht so, das muss jetzt raus irgendwie, sonst ist es zu spät. Also.
Konstantin wollte gleich machen.
Ja, ich glaube, ich würde gerne Sachen sagen, weil ich das Thema Zeit tatsächlich total interessant finde, aber vielleicht Also eigentlich ist es... Ja, also wir waren, der Walter und ich waren in Lissabon auf einer Konferenz, Designkonferenz, die ging wirklich nur um dieses Thema Zeit. Aber in ja ganz unterschiedlichen Ebenen. Der Titel der Konferenz hieß It's About Time. Und It's About Time im Englischen hat schon eine Doppeldeutigkeit, nämlich, also jetzt ist aber mal Zeit, also so das Drängen der Zeit, aber auch einfach nur beschreibend, es geht um Zeit, also was ist denn eigentlich Zeit? Und ich glaube, es gibt so viele unterschiedliche Interpretationen und Auslegungen davon. Zeit spielt eine unheimliche Rolle. Ich glaube, die Zeit so in der Frage mit diesem, ist man 2 Monate zu spät, würde ich auch sagen, wie Cornell, im Bewusstsein, wenn wir an irgendwas arbeiten, ist einem das nicht so, das hat keine so große Bedeutung, aber es passiert tatsächlich manchmal, dass man auf diesem, es gibt ja Ideen, die sind irgendwie in der Luft oder man arbeitet an etwas und man geht dann im Frühjahr, gehen wir auf die Messe nach Mailand und da hat jemand anders Ähnliches schon gemacht. Das ist ich glaube, es ist so diese Realität von der dünnen Luft, die es irgendwo gibt. Also es ist ja so, wo sind diese Freiräume überhaupt noch? Und ich denke, die Flut an Informationen und diese Transparenz von, im Grunde wissen wir zu jeder Zeit immer über alles Bescheid, was irgendwo passiert. Es gibt nicht mehr diese Ruhe von der Entwicklung so im Stillen und mit der man dann, wenn das Produkt reif ist, dann kommt man heraus. Es gibt immer so, eigentlich so wie beim, ich weiß nicht, was die Analogie ist, und man legt so das Handtuch schon mal so dahin, so da lieg ich, also, und niemand anders, bitte. Das heißt, diese Prototypen und unfertige Dinge auf den Markt zu werfen, besonders in unserem Bereich von Möbeln, ist das nämlich möglich, und zwar gang und sehr, sehr geläufig, das ist auch so ein Teil von diesem Zeitdruck, so immer so, man muss der Erste sein, der mal dieses Territorium so markiert und sagt, also alle anderen bleiben draußen, wir machen jetzt, weiß ich nicht, die und da geht es um tatsächlich um so modische Dinge vielleicht oder Entwicklung, Innovation manchmal, aber es ist selbst für uns tatsächlich manchmal ein Problem, aber ich glaube, man kann es nicht lösen, indem man versucht, immer schneller zu sein, also im Gegenteil, kann es nur sich davon versuchen, nur frei zu machen, indem man irgendwie souveräner bleibt und okay, wir machen das Ding wirklich erstmal fertig.
Ich hätte noch eine Frage zu vorher. Es war irgendwie so, dass beschrieben worden ist, man macht ein Produkt oder ein Projekt oder was auch immer und irgendwann einmal ist es so weit, dass es hinausgeht. Irgendwie habe ich sofort so die Assoziation gehabt, wie man bringt ein Kind zur Welt und das lässt man reifen irgendwie, bis es an einem Standpunkt ist, wo es selber überleben kann und dann raus in die große Welt geht und dann eben nicht mehr genau kontrolliert werden kann, was dieses Ding dann tut und was mit ihm passiert. Und was mich speziell interessiert ist, inwiefern ihr jetzt alle zu euren Projekten steht, also ob es irgendwann einmal auch einen Zeitpunkt gibt, wo ihr sagt, na, ich kann es jetzt im Moment überhaupt nicht mehr anschauen und lege es auf die Seite, jetzt mag ich das Projekt nicht mehr und dafür was anderes weitermacht und irgendwann einmal vielleicht wieder zurückkommt. Wieder quasi die Beziehung von einem selbst als Designer zu den jeweiligen Projekten direkt ist.
Ja, ich glaube, mir lag es vorhin so auf der Zunge, dieses Bild von dem, ja, Kind und dem... Ich habe es, glaube ich, Gott sei Dank nicht ausgesprochen, weil ich immer dann auch so komisch. Nein, es liegt natürlich so auf der Hand und man ist so nah dran, das wirklich so zu sehen. Und es hat ja auch was Schönes, also ein Kind auf die Welt zu setzen, hat gesagt, Alfredo, gleich was. und vor allem, also das Kind irgendwie zu, also dieses Großwerden so mitzuerleben. Und dann gibt es tatsächlich diesen Moment, wo das mal aus dem Haus muss und man es wirklich nicht mehr sehen kann. Aber dann gibt es ja wiederum Begegnungen und die sind eigentlich immer vertraut, weil man natürlich kennt man das Ding oder das Kind oder so gut. Und, aber es sind dann Begegnungen eben, die sind plötzlich irgendwo in einem ungewohnten Umfeld und vielleicht überraschend. Und eigentlich, finde ich, sind die immer sehr wertvoll, weil man hört ja auch mit so einem Projekt nie auf. Also es bleibt immer das eigene Projekt und irgendwie denkt man auch immer weiter drüber nach. Also die Dinge sind irgendwann abgeschlossen, gehen in Produktion und sind dann so, aber eigentlich sind sie nie perfekt. Eigentlich hat man immer so das Bedürfnis, nochmal drauf zu schauen. Und eigentlich beginnt man ja auch selbst, erst bleiben wir beim Stuhl, wenn der Stuhl mal fertig ist, erst dann habe ich selber auch diesen Stuhl mal bei mir und kann auch selber mal drauf sitzen und sehen, ist er überhaupt bequem. Und ja, also das ist absurd, aber es ist so. Und das sind so, das sind eigentlich ganz schöne.
Ist es nicht dann so, dass ich auch über diesen Stuhl hinaus denke, dass ich mir auf die Umgebung dazu denke? Und ja. Wenn ich dann eine Situation sehe, wo der Stuhl steht, bin ich vielleicht gar nicht damit zufrieden, weil das nicht die Umgebung ist, die ich mir eigentlich dazu gedacht hätte.
Man denkt schon sehr viel darüber, man muss ja.
Der Stuhl ist ja nur ein Teil meiner Welt, die ich mir da erschaffe. Der wird dann produziert und dann stehe ich plötzlich in einem Lokal und da steht der Sessel und plötzlich denke ich mir, naja, eigentlich bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden.
Mit dem Stuhl oder mit der Umgebung?
Nein, mit dem Rest, was die Leute damit gemacht haben.
Ja, aber das ist einfach so.
Ja, eben, das ist ja dann das Schwierige. Ne? Was machen die Leute dann daraus?
Ist auch Realität, also ich denke, die müssen wir auch nicht ändern. Das ist eigentlich schön, dass das so ist.
Aber ich glaube, die Frage, nur noch schnell eine Bemerkung, die Frage dazu ist ja die, und da hat sicher ein Wechsel stattgefunden, die im Gegensatz jetzt zu dem, was wir gehört haben, was in den 80er Jahren war, das sind jetzt sicher alles Designer einer Generation, die ein Stück weit die Beliebigkeit dessen, was drumherum ist und die Unberechenbarkeit des drumherum, haben von vornherein akzeptiert und akzeptieren müssen und auch akzeptieren wollen. Und niemand von euch hat wahrscheinlich die Vorstellung einer durchdesignten Welt oder eher als Horror einer durchdesignten Welt, sondern die Kraft der eigenen Arbeiten, die entsteht vielleicht gerade dadurch, dass sie sich als anders und als kleines Alien und als behaupten können, nehme ich mal an. Oder vielleicht ist es für euch sogar aufregend, je seltsamer die Umgebung ist und zu schauen, wie das einzelne Teil, jetzt zum Beispiel dein Stuhl oder irgend sonst, einer deiner Entwürfe, wie sich das behauptet.
Ich kenne Frau Anton gut. Aha. Das ist immer so lustig mit ihr. Und ich dachte, oh, sie ist traurig, dass der Mann gestorben ist. Und sie hat gedacht, ich bin so froh, ich kann endlich die Wohnung ändern. Sie hat natürlich Jahrzehnte in diese Werner Panton-Welt gelebt, was wir in den Büchern sehen und finden es faszinierend von der Farm und so gesponnen. Aber sie fand es echt. Also, richtig so, ja, nicht das. Tot ist, aber sie fangen, jetzt kann ich machen.
Endlich eine weiße Wand.
Ja, genau.
Ja, genau.
Und sonst finde ich noch wichtig, also ich habe dann auch gerne das fertige Produkt eine Zeit lang bei mir im Büro, einfach um zu sehen, zu überprüfen, ob eben diese Seele da ist, ob die funktionieren wirklich. Nicht, da meine ich nicht einmal das Ergonomische oder so, weil das sollte man vorher überprüft haben, sondern einfach so als Objekt, also stört er mich oder nicht, oder ja, macht er mit den anderen Sachen oder nicht, das ist mir jetzt immer wichtig, aber ich selber habe mehr Sachen von dir als von mir und von Jasper und so, ja. Also ich denke, das
war dort eine Frage?
Ja, ich möchte vielleicht eine Frage im Zusammenhang auch mit der Ausstellung Forum Design und auch der Publikation Design ist unsichtbar stellen, das öfters ja mal erwähnt worden ist als wichtige oder eben auch als billige Publikation in manchen Fällen. Damals war ja der Versuch, vor allen Dingen auch diese Publikation, der das in dem Titel beinhaltet, Design ist unsichtbar, eine aufklärerische Wirkung zu haben, auf den erweiterten Designbegriff einzugehen, eigentlich auch ein breiteres Publikum dafür zu interessieren und vor allen Dingen auch diese Interdisziplinarität darauf hinzuweisen, dass das auch im Fall Forum Design gescheitert ist, weil eben auch gar nicht so viele Besucher da waren, weil ihnen dennoch das, was gezeigt worden ist, zu elitär war. In dem Zusammenhang meine Frage, hat sich in den letzten 30 Jahren in eurer Wahrnehmung etwas geändert, dass sowohl zum Beispiel auch die Leidenschaft für Design wie auch Haltung für Design auch bei den Konsumenten oder bei der, ja, einfach bei der Gesellschaft angekoppelt ist? Oder bewegen wir uns nach wie vor in einem sehr kleinen, elitären Designkreis?
Ich weiß nicht, ob das eine schöne Antwort ist, aber sehr oft, wenn ich komme aus Holland, und sehr viele Leute denken, dass holländisches Design sehr gut ist, und dann denke ich immer, naja, wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, dass IKEA viel mehr geändert hat die letzten 30 Jahre im Design, in holländische Häuser, dann die holländische Designer gemacht haben die letzten 30 Jahre. So, es gibt so eine Realität, wo wir vielleicht auch, du hast auch gesagt, es ist immer schwieriger, um etwas zu machen, aber das hat auch zu tun, dass wir hier sehr viel Kenntnis haben über viel mehr Sachen. Du bist älter geworden, weißt mehr, hat mehr Bagage und dann kannst du andere Sachen machen. Aber was wir machen, ist natürlich auch eine totale elitäre Sache, wenn man nach dem weiten Publikum sieht und wie wirklich beschäftigt die mit Design sind. Es gibt natürlich, ich glaube, das gibt es wahrscheinlich hier in Österreich auch, diese Metamorphosenprogramme, wo man so ein Haus in einem Tag total zusammenbricht und dann wieder aufbaut mit schönen Pantone-Farben und so. Aber das ist, ja, das Gefühl für Design ist anders, aber ist wahrscheinlich erst 30 Jahre her, aber es ist auch ein bisschen Styling. Oder was wir vielleicht Styling nennen oder so, man macht das ein bisschen. Wir haben natürlich, was auch los ist, ist, dass Design für viele Leute im Moment quirky, funny, strange Objects are. Und ich denke, es ist eine Zeit mit vielleicht jetzt, und das hat es auch ein bisschen hingegeben. Wir haben natürlich die letzten zehn Jahre auch sehr viele glamorous und Design als Art und das ist super, super wahnsinnig Sachen gesehen, aber jetzt keine Antwort mehr. Nein, aber das hat viele Seiten.
Das war aber eine schöne Antwort. Ich meine, als wir angefangen haben, waren wir vielleicht ein Dutzend oder so, oder zwei Dutzend, und dann gab es die Maestros, wir waren vielleicht 6 oder 10, und heute haben wir 1200 junge Designer in Europa, jedes Jahr. Modisch geworden, Design zu studieren. Also
in die 70er Jahre wollte jeder Sozialwissenschaften studieren und jetzt will jeder Design studieren.
Und das, denke ich, ist auch was so ein Korn, dem extrem auf den Keks geht. Ne? So den,
ja, es geht nicht um den Keks, es geht. ich stelle jetzt einfach fest, und es hat Auswirkungen und ich finde es. Ich merke einfach für mich, dass es mich weniger halt interessiert daran, sehr wenig daran interessiert, dass mich auch vieles daran schon stört, ja. Aber insofern würde ich diese Frage sicherlich so beantworten, dass Design als bewusste Methode des offensiven Gestaltens sehr viel deutlicher präsent ist. Design als Konsumartikel oder Design als Strategie zur der Verbrämung oder so, das ist tatsächlich, das ist, glaube ich, etwas, was ich wahrnehme. Ja. Und man kann sich auch vorstellen, man kann sich einfach mal 20 europäische Hauptstädte vorstellen und mal da durch die Hauptstraße laufen, dann sehen die recht ähnlich aus eigentlich mittlerweile. Du findest vielleicht irgendwo, wenn du in Portugal bist oder irgendwo, findest du noch eine Straße, wo du nicht das und das und das und das und das und das auch noch findest. Aber sonst ist es eigentlich schon recht homogen. Das ist auch Design. Ne?
Also aber das sind ja eher die,
das sind eher die Marken oder dieses ganze Branding, was Dinge so gleich macht, weil eigentlich, also bin ich eher der Meinung, dass es ja toll ist, dass wir heutzutage nicht mehr dieses Dogma haben, was die gute Form ist, und alles andere ist eben nicht die gute Form, und Design ist unsichtbar, wollen wir eigentlich auch nicht. In vielen Dingen ja, aber es ist ja eigentlich auch toll, dass es so viele, also und wir sind tatsächlich die Generation, Martin hat es gesagt, die das eigentlich akzeptiert von vornherein. Es gibt so viele Dinge, die durchaus auch sich untereinander widersprechen, die wir trotzdem akzeptieren, dass sie parallel und gleichzeitig existieren und auch sogar funktionieren und sich sogar irgendwie befruchten und diese eigentlich eine Mischung ausmachen, die sehr viele Möglichkeiten öffnen und ich finde, etwas erstmal sehr Positives hat. Das wird dann extrem ausgeschlachtet und dann in Strategien umgewandelt und in Branding-Konzepte und so, und dann wird alles wieder viel zu, also Starbucks zum Beispiel, als wenn Starbucks nur so ein kleiner Kaffeeladen wäre, wäre ja gar nicht so schlecht. Aber wenn ich ihn auf der ganzen Welt irgendwie sehe und er immer gleich ausschaut, wird es zum Problem.
Ja. Ich würde gerne noch was beitragen, weil mir natürlich jetzt dieser ganze Rahmen auch wichtig ist. Ich glaube, etwas darf man nicht vergessen, dass wir jetzt natürlich über Design reden, so gewissermaßen, wie wenn wir wüssten, wo in etwa der semantische Hof beginnt und aufhört. Also was heißt Design? Aber in Wirklichkeit kommen natürlich die ganzen Diskussionen auch jeweils von unterschiedlichen Hintergründen und aus unterschiedlichen Situationen. Das ist beim Katalog wunderbar, das haben wir jetzt gar nie richtig drüber geredet. Im Grunde ist die Situation der Ausstellung hier eine ganz andere gewesen als die Situation des Titels. Ich glaube, ich würde mal vermuten, dass Helmut Söllpointner, wie sie diesen Titel von Lucias Burkhardt genommen haben und übers Ganze gehalten haben, gar nicht gewusst haben, dass ihnen da ein eklatant ist. Die haben den Werbewert gesehen. In Wirklichkeit haben sie, also die Leute, die hier diese Ausstellung gemacht haben, eigentlich nur vor allem Design sichtbar machen wollen, im ganzen Reichtum, in der ganzen Opulenz zwischen Gastel Bajac und Raymond Loewy und alles, was Design war in dieser wahrscheinlich ausgetrockneten Wüste Linz 1980, war ihnen hochwillkommen. Und jetzt kommt jemand wie Lucius Burkhardt aus einer völlig anderen Situation, der ist nämlich gebeutelt gewesen von der Schweizer guten Formgeschichte, wo es bereits schon in jedem Haushalt formschöne Basswit gehabt hat und der Sparschäler eine Ikone des Alltags war und sagt, ja, eigentlich ist viel wichtiger als Design zu machen in den Formen, sich über die Systeme Gedanken zu machen. Und das hat den Söllpointner überhaupt nicht interessiert damals. Aber die Kombination von beiden ist jetzt eine hübsche Widersprüchlichkeit, 3 Kilo schwer, über die damalige Situation. Und das war für Linz eindeutig zu viel. Die Leute, die es interessiert hat, das waren eigentlich die Expertenklasse, die europäische. Plus dann sind die 40.000, die in der Ausstellung waren, im Grunde dann schon eine beträchtliche Zahl. Aber das hat nie konkurrieren können mit dem Modell der Landesausstellung oder was weiß ich, was die Referenzgröße abgegeben hat damals fürs Publikum. Also so lese ich die Situation. Und was natürlich geschehen ist seit damals, ist in der Tat, dass Design für alles stehen kann und dass eine Sensibilisierung des Alltags in jedem europäischen Land, wenn auch unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen, stattgefunden hat, bis hin zu Momenten dann vielleicht auch von Überdruss oder von bestimmten, eben wo wir alle gelernt haben, den Alltag zu akzeptieren, im Grunde auch ihn interessant zu finden, und die Slideshow, die Cornell hat laufen lassen, als eine Mischung aus faszinierter Abscheu und Inspiration und eigene Arbeit, und die ist eigentlich sehr sprechend für den Humus, auf dem dann die Arbeit geschieht. Und da ist viel geschehen, aber die Welt verändern will wahrscheinlich niemand mehr wie damals die Generation, die 1980 da angetreten ist. Geis Backer hat das sehr schön gesagt über Druckdesign. Angefangen mit dem Bild, ich irgendwann Ende 60er oder Anfang 70er Jahre, und ich bin Designer und mache Schmuck und ich will mit Schmuck die Welt verändern.
Das wollt ihr wahrscheinlich nicht mehr, nehme ich an, oder? Sonst melden.
Doch, wieso gibt es diese radikalen Momente nicht mehr? Oder wohin? Also, warum oder weshalb gibt es eben diese radikalen Ansätze nicht mehr? Ich will was verändern oder mit dem, was ich mache, auf etwas reagieren, sondern einfach mein Ding vielleicht besser machen als andere.
Weil die Luft wird immer dünner.
Ich habe so gezeigt, dass ich auch so diese Texte manchmal in meine Ausstellungen mache. Aber ich weiß sehr genau, denn also, dass wenn ich jetzt nur Texte mache und versuche, zu kriegen und dann, so muss es sein, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Die Leute, die sind total fertig damit, die haben eine individuelle Choice und ich finde auch, dass ich kann auch nicht so diktatorial sein, dass ich sage, und jetzt muss alles sein, wie Ineke Hans das will, das geht nicht. Das geht doch nicht.
Ja. Was mich
aber hier ist es gut, Fragen zu stellen und Fragen aufzuwerfen. Das muss bleiben, passieren, das muss geschehen. Das müssen wir auch machen, doch?
Ja, ich würde mich auch dagegen wehren, dass wir dieses Radikale verloren haben. Ich glaube, wir sind radikal, wir müssen radikal sein, aber auf anderen Ebenen. Ja, unter Umständen viel subtiler. Das Problem ist ja eigentlich, uns ist das so dieses große einheitliche Bild, auf das man reagiert in die andere Richtung dagegen, das ist uns ja verloren gegangen, weil es gibt viele Bilder und es ist so viel komplexer geworden. Das Problem heute ist eben genau diese es gibt eigentlich alle Möglichkeiten, es gibt ganz viele Verästelungen und kleine Freiräume und sich dort zurechtzufinden, ist eigentlich die Schwierigkeit. Aber radikal muss man trotzdem bleiben, also radikal in dem Sinne von wirklich an den Ursprung der Dinge zu gehen und zu fragen, warum ist das so? Wie können wir es machen? Aber nicht um zu provozieren, um es unbedingt anders machen zu wollen, sondern um auf den Grund zu gehen und zu sagen, ne, vielleicht, ja, wir, lass es uns nochmal prüfen und vielleicht ist es genauso richtig und dann erhalten wir bestimmte Ikonen und machen Dinge eigentlich, führen sie so fort. Und das ist eigentlich die radikale Haltung, Dinge irgendwie am Leben zu halten. Oder manchmal ist es auch das Alte weg und was völlig Neues schaffen. Aber ich glaube, es gibt nicht mehr diese eine klare Auslegung davon, was ist radikal. Das ist eben, radikal bedeutet, das Alte vom Sockel zu stoßen. Und ich glaube, so einfach ist es einfach nicht mehr heute.
63 Grad ist sehr radikal als
Gut. Darf ich diese Äußerung von Konstantin jetzt zumindest für den offiziellen Teil als Schluss verstehen? Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort, dass auch Radikalität sich dieser polyperspektivischen Welt stellen muss und das ist, glaube ich, für uns alle, ob wir Designer sind oder nicht, oder ist eine Gegebenheit. Ich darf noch zwei Dinge sagen jetzt zum Programm und auch zum Morgen noch, bevor wir dann ganz zum Schluss kommen. Wir nochmals der Hinweis, die Ausstellung drüben ist offen. Wir gehen auch mit der Gruppe dann nachher noch einen Besuch machen. Also wenn Sie sich da anschließen wollen, sehr gerne. War für uns ganz wichtig, dass die oberösterreichischen Designerinnen und Designer jetzt hier die Designland zum Anlass haben nehmen können, da ihre Arbeit zu zeigen. Wir, abgesehen vom Vortrag dann abends, über den ich schon gesprochen habe, ist noch ein Hinweis für die vielleicht, die aus Linz sind und sich dafür interessieren. Wir bieten noch Design-Touren an. Eine hat schon stattgefunden gestern. Morgen ist noch eine ab 17 Uhr bei der Bushaltestelle an der Donaulände, da die 09-Bushaltestelle. Da besuchen wir 3 sehr unterschiedliche Firmen, die alle mit Design als Haltung in den Produkten, aber auch als Teil der Firmenkultur sehr dezidiert umgehen. Eins ist eine Medienagentur, Natural. Eins ist ein Hersteller von mobilen Recyclinganlagen und eins ist das Geschäft von Herrn Hochstetter in der Spittelwiese, also ein
Möbelanbieter und für diese Tour hat es auch noch Plätze frei, also wenn Sie sich da anschließen wollen, kommen Sie einfach an die Bushaltestelle morgen um 5. In diesem Sinne darf ich mich nochmals ganz herzlich bedanken bei den 4 Eingeladenen und bei Walter Pattens. Ich glaube, die Alfredo hat das vorhin mal gesagt, du hättest noch nie so in einer solchen Situation gesprochen. Das ist in der Tat ein schönes Kompliment für den Kepler-Salon und auch für die Stimmung zwischen Publikum und denen, die hier als Expertinnen und Experten da sind und als die Wissenden, dass dieser Austausch möglich ist. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken und bei Ihnen allen auch. Es war ein, glaube ich, sehr, sehr produktiver Nachmittag. Dankeschön. Danke.